einmal mit Kopfhörervergessern arbeiten.
Ja, dafür gibt es ja dich.
Er wollte die vergessen.
Ja.
Er brauchte das. Über was reden wir heute?
Über den schlechtesten Barkeeper-Witz der Welt.
Echt?
Mission
Impossible.
Ja, weil der Barkeeper es nicht hinbekommt, Cola und Wodka zu mischen. Oder kannst auch mit dem Casino machen. Der Croupier, der es nicht schafft, die Karten zu mischen. Mission Impossible.
Ah.
Ja, war noch nie gut, der Witz. Den gibt es schon seit 1997, 96 und waren damals schon nicht gut.
Steh mal geschwind auf.
Reiche Leute lachen.
Ja, genau. Und jetzt geh ich mal vom Schlauch runter.
Ja.
Es wird ja immer noch besser. Es wird immer nur besser. Noch so 2000er Witze vielleicht.
Ja, der Kopfhörer ist quasi aus dem ersten Film.
Aus dem ersten Mission Impossible?
Ja.
Ja.
Emilio Estevez hat den getragen im Aufzug.
Nee, das ist nicht richtig.
Das weißt du nicht.
Doch.
Das war in der ersten Szene und dann haben sie ihn rausgeschossen.
Mensch,
dann musste er sterben.
Ja.
Ja.
Deswegen.
Ja, genau.
Wegen dem Kopfhörer.
Weil sie gesehen haben, oh, das wird nichts. Mit den Kopfhörern, aber rausschneiden können wir es jetzt auch nicht, weil das CGI ist noch nicht so weit.
Ja.
Wir müssen ihn, okay, geil. Nee, finde ich gut, okay. Das heißt, wir reden über Mission Impossible.
Eine Tradition geht weiter und geht aber auch zu Ende.
Höchstwahrscheinlich. Mhm. Wie mir Hennings Vinothek.
Die geht nie zu Ende. Solange Wein produziert wird, gibt es auch Hennings Vinothek.
Ah, ist okay, das ist auch schön. Auch wenn er selber nicht mehr seine Finger in den Trauben hat.
Auch trotzdem dessen. Aber hat er so viele Finger in den Trauben gehabt, das reicht sein ganzes
Leben. Die sind immer noch rot.
Ja.
Okay, ganz creepy. Ja, gut.
Ja, apropos, letztens waren wir kurz wieder ablenken, das können wir am besten.
Ja.
Waren wir doch Skat spielen, Fabi.
Ich war dabei, ja.
Genau, und dann gab es auch von der gastgebenden Person einen, der trinkt ja mal Wein.
Ja,
und dann hab ich mal probiert. Und er wurde uns als trocken verkauft, der Wein. Und dann haben wir probiert und haben gesagt, so, der ist aber wirklich nicht
gut. Da war trotzdem was im Glas.
Ja. Und und dann haben wir gesagt, oder ich habe gesagt, ja, der ist aber, wenn er trocken ist, ganz weit oben an der Grenze zu trocken, also wirklich haarscharf dran.
Halbtrocken.
Und dann hat er sich's ja nicht nehmen lassen, nachzugucken und zu eruieren, was denn der genaue Zuckerwert in dem Wein ist. Und muss ich ja wirklich mich mal selbst loben, habe ich wirklich gut gemacht. Ich habe gesagt, der hat
sieben
ist die Grenze, wo es zu halbtrocken geht. Und ich habe gesagt, dann ist er wahrscheinlich ganz nah dran. An den 7. Und was hat er gehabt? Ich glaube 6,8.
Ja, genau.
Also wirklich, da hat die Zunge wieder zugeschlagen, ey.
Deswegen, man sieht, die Zunge und die Trauben sind in einer Linie.
Ja.
Das sind Untertitel aus einem 70er-Jahre-Porno-Kinofilm.
Ich glaube, das ist auch heute noch eine
die
gute
Die Zunge Untertitel. Hat wieder zugeschlagen. Gottes Willen, Alter.
Ja, aber zurück zum Thema.
Ja. So wie das U-Boot im Film, sinkt auch hier das Niveau.
Ja.
Das ist ja schon gesunken.
Ja.
War ja schon vor dem Teil.
Ja.
Genau.
So.
Willst du jetzt sagen, was wir sprechen?
Ja, gut, also meine Freunde, ihr habt es mittlerweile schon sicher gemerkt an diesen wunderbar Ausführungen über verschiedene Themen und Personen. Ihr befindet euch wieder bei euren Nebengeräuschen. Diesmal im beschaulichen Garten eines Stuttgarter Anwesens. Bei wunderbarem Wetter.
Bei Schorsch-Meyer-Wetter.
Was?
Schorsch-Meyer-Wetter.
Schorsch-Meyer-Wetter, ja. Richtig, ja. Und heute reden wir über den letzten Teil, vermutlich letzten Teil der Mission Impossible-Reihe und lassen auch die Reihe nochmal ein bisschen Revue passieren. Welchen fanden wir am besten? Welchen fanden wir am schlechtesten? Gut, das ist einfach zu beantworten.
Das ist, glaube ich, geteilte Meinung in der Runde.
Findest
das du? Werden wir zusammen herausfinden.
Oh Gott, das werden wir noch erörtern. Jedenfalls freut euch auf einige witzige Momente, glaube ich zumindest. Kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ich tue das einfach mal in den Raum schießen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Was wird?
Was wird?
Was wird?
Was wird? Gut. Natürlich bin ich auch nicht alleine. Wie üblich, die Truppe ist wieder vereint. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Fabian.
Grüß Gott.
Grüß Gott, wunderbar. Und mir ebenfalls gegenüber, weil wir sitzen jetzt um Dreieck, sitzt auch der wunderbare Henning.
Genau, dein schizophrenes ist.
Hallo.
Ja, ist echt, normalerweise sitzt ihr immer nebeneinander.
Ja.
Das ist eigentlich auch ein Rule-Bruch.
Ein Rulebruch.
Rulebruch.
Oh Gott, ey.
Yes.
Ja. Ja, aber die hören sich ja eher gleich an, kannst du eh keinen auseinanderhalten.
Ja, das ist
scheißegal. Ja, wunderbar.
Ja, Henning.
So, wunderbar. Also, letzter Teil, Mission Impossible, The Final Reckoning.
Übrigens, wir werden spoilern.
Ach so, ja,
nur,
stimmt.
Nur, das schon mal angesprochen wurde. Das heißt, wenn ihr euch den letzten Teil im Kino noch angucken möchtet oder auf, wenn ihr das zu einem späteren Zeitpunkt hört, auf Blu-ray, VHS oder wie hieß es, Gegenstück zu VHS? Was?
Achtspurband.
Genau, Achtspurband. Oder gegebenenfalls auch illegal bei Kino XTO, sollte es noch geben. Dann guckt euch's an, weil wir werden
ja
über alle Details sprechen.
Ja, auch über die,
Falten
über die Follow-Version.
Ah, die habe ich jetzt gar nicht gesehen.
Ja, noch nicht.
Die okay. Extended 18er Version.
Ja. Okay, dann kannst Thomas du ja dann darüber berichten.
Ja, der habe ich bei Henning gesehen. Ja.
Hm, ich habe sie ja alle.
Ja. Der Züngler.
Ja. Auf
der, der Züngler an der Waage. Ja.
Richtig. Aber wir werden übrigens auch über die anderen Teile sprechen. Das heißt
ja.
1 bis 7. Das heißt, falls ihr die auch noch nicht gesehen habt und auch nicht gespoilert
dann
werden.
Dann habt ihr echt ein trauriges ja. Leben.
Da, erstens das finden wir persönlich, habt ihr ein trauriges Leben. Aber auch die werden wir zu Teilen bestimmt irgendwo mal spoilern. So wie wir das zusammenkriegen. So.
Und um das ganze Bild rund zu machen, ihr könnt dann auch die alten Folgen von uns anhören, wo wir auch schon über Mission Impossible gesprochen haben.
Genau.
Übrigens auch sehr wichtig, weil wir haben da schon was gespoilert, was jetzt eingetreten ist.
Nee, nicht wir, Thomas.
Ich glaube, das haben wir doch alle gesagt.
Ich habe es nicht gesagt.
Darauf
Thomas hat sich es gewünscht. Ich kannte den Charakter ja noch nicht mal.
Shame on you. Hau dich mit der Fliegenklatsche selber ins Gesicht.
Ja, genau. Mit dieser ekelhaften.
Ekel.
Wunderbar. So. Dann würde ich mal sagen, starten wir in den Bums rein und beginnen mit einer kurzen Inhaltsangabe von Mission Impossible, The Final Reckoning.
Was heißt eigentlich Reckoning?
Das ist eine gute Frage.
Sollen wir kurz gucken?
Ja.
Guck mal, was Reckoning heißt.
Ja.
Das hat ja nichts mit Recklinghausen zu tun wahrscheinlich.
Ah, doch.
Doch?
Ja,
mit
doch.
Recklinghausen zu tun? Okay.
Ja.
Das Finale in Recklinghausen,
das
hätte ich gefeiert.
Weiß ich nicht.
Ah. Zwischen Mettbrötchen und Samba in Mettmann. Aber Kerkeling tritt auf,
ja.
Als Bösewicht.
Neben Christoph Waltz. Was heißt das Reckoning?
Es gibt mehrere Möglichkeiten.
Okay, was wäre eine von den vielen?
Biete mir doch was an.
Ich biete dir mal was an, ja, also...
Kannst du nicht lesen, oder?
Nee, ich lese mal, was es noch so alles für Möglichkeiten gibt, weil es sehr witzige Sachen gibt. Zum Beispiel die Koppelnavigation.
Die finale Koppelnavigation.
Okay, gut, das macht
okay,
keinen Sinn.
Aber ich sag mal, ich tue mal alle Möglichkeiten, die es nicht sind, zuerst vorlesen. Die Zählung.
Die finale Zählung, ne?
Nein. Das Rechnen.
Die finale Abrechnung vielleicht.
Mhm. Ja, du bist schon nah dran. Das Betrachten.
Das macht keinen Sinn.
Nee.
Das Ansehen.
Macht auch keinen Sinn.
Genau, aber ich gehe mal davon aus, es gibt dann noch die Berechnung, die Rechnung und das, was es heißen soll, wahrscheinlich die Abrechnung.
Ach, die finale Abrechnung.
Ja, das kommt hin, oder?
Das passt.
Ja, das kommt dabei.
Also die finale Abrechnung von Tom to the Cruise.
Sehr gut. Ganz wichtig für diesen Teil, das ist, glaube ich, so der allererste Teil, der in dem, mit dem Vorgängerfilm so eng voneinander verzahnt ist, dass es im Grunde ein großer Film ist. Also Mission Impossible, The Dead Reckoning. Und The Final Reckoning sind quasi ein großer Film. Die Handlung wird dementsprechend für weitergeführt. Wir erinnern uns nämlich, am siebten Teil ging es ja um die neue Entität, eine künstliche Intelligenz, die quasi so weit fortgeschritten ist und wenn sie Zugang zum normalen Internet hätte, quasi so ein bisschen wie Skynet dann eigentlich, so
ja.
Den dritten Weltkrieg herbeirufen könnte oder auch würde, weil sie wahrscheinlich dann genau empfindet, dass die Menschheit unwürdig ist und das Beste wäre, sie jetzt dann auszulöschen, um nochmal neu anzufangen. Geht es darum, dass er die Entität am Ende von Teil 7, hat er ja Hand die mitgenommen, so viel ich weiß, gell?
Nee, nur den Schlüssel.
Um
an in dem Boot, dem russischen U-Boot an den Urquellcode quasi zu kommen.
Richtig, genau, an den Urquellcode, genau. Und er dann gejagt wurde von, wie heißt der gute, Gabriel.
Oh, ich hasse den Gabriel. Das ist so eine, also die Figur und der Schauspieler.
Der ja sicher der Entität so quasi verschrieben hat oder als
Lakai. Der Lakai.
Der Lakai, ja. Auserwählt wurde, um der Entität zu dienen und die finale Abrechnung quasi so herbeizurufen. Und damit endete ja dann der siebte Teil in dem großen Showdown mit dem Zug, Kleiner Verweis auch auf den ersten Teil, da gab es ja auch eine Zugszene, zwar kein, diesmal kein Hubschrauber, aber war auch ganz nice. Und dann ist Hand ja auf der Flucht gewesen, um ja, den Schlüssel quasi vor allen zu schützen, weil jeder wollte diesen Schlüssel haben, um jeder Kontrolle über die Entität zu bekommen.
Aber es war auch klar da, am Ende dieses Teiles, dass er ja auch zu diesem Wrack von dem Boot runtertauchen wird, vermutlich,
ja.
Um an den Quellcode oder an die Urfrequenz quasi ranzukommen.
Genau, genau. Genau, um sich dann natürlich dann die Entität, den Quellcode zu bekommen und dann im Grunde, Hans Idee war ja dann eigentlich, sie zu zerstören.
So muss das sein.
Die Entität. Aber alle anderen, also alle anderen Staaten, Länder, wollten ja die Entität dann für sich haben, um dann die Kontrolle zu haben, um mögliche Atomkriege abzuwenden. Fand ich ja schon mal ganz gut. Genau. Und was ich dann auch fand, es gab ja dann, oder das hat sich ja gezeigt, dass zum Beispiel da einige Charaktere dann nicht mehr ganz so eine große Rolle spielten, zum Beispiel gerade Lufer, der ja schon eigentlich mehr so eine Randnotiz dann hatte.
Ja, im letzten Teil meinst du jetzt, ja.
Ja, ja, nur im letzten Teil, ja. Weil im siebten Teil war er noch relativ präsent, aber so im achten Teil.
War er plötzlich krank?
Ja.
Todkrank.
Das hat mich irgendwie ein bisschen überrascht.
So Fingerschnippen todkrank.
Ja.
Aber er hat eben noch davor einen USB-Stick programmiert, auf dem quasi, wenn man die Entität mit dem USB-Stick verbindet, dass quasi dort dann der Virus oder die KI zerstört wird. Das hat er eben noch übergeben in so einem geilen USB-Stick um seinen Hals.
Ja, ja, genau. Aber das habe ich auch nicht ganz verstanden, wo auf einmal dann die Krankheit herkommt, die Lufer dann hatte.
Ja, das passiert. Aber in der U-Bahn einmal die Hände gewaschen, zack, Krebs.
Auch nicht, ne?
Kein Sack Krebs.
Ja, wer weiß. Aber mich halte ich das nicht für ausgeschlossen.
Also, wenn du überlegst auch, wie nah die
Filme aneinander waren. Der hat ja in der U-Bahn gelebt. Am Ende.
Hat er sich.
Das ist richtig.
Das Heimpack war, also der Film begann ja auch damit, dass es quasi so eine Art Bürgeraufstand, der auch war, in London, weil er die Entität. Entität, ich kriege es heute noch.
Dein Endgegner, oder?
Mein Endgegner. Quasi ja für Unruhe gesorgt hat, mehr oder minder, weil ja keiner wusste, was fake und was real ist. Und dann ist er quasi der Bürger auf der Straße dagegen, was auch immer, vorgegangen. Mhm. Dann hat er die Regierung alles abgesperrt. Und da in diesem Moment ist er quasi dann Evan Hunt über den Platz gelaufen, um dann auch zur U-Bahn-Station zu kommen, wo sie quasi ihr geheimes Headquarter hatten.
Mhm.
Wo Luther lag und er auch den USB-Stick da designt hat sozusagen.
Ja.
Weil von dort aus entspannte sich dann die Geschichte hätte.
Ja, gut, es war immer so, dass das IMF ja auch wieder dann quasi so im Untergrund dann organisiert hatte oder operiert hatte.
Ja.
Ich weiß gar nicht, in welchem Teil das eigentlich war, dass es überhaupt mal eine normale, eine richtig normale Basis oder so hat. Das gab es eigentlich noch nie. Die haben immer irgendwo in irgendwelchen Hotelzimmern operiert oder.
Es ist ja auch nur eine Organisation, die ja nicht offiziell ist.
Ich glaube, im dritten Teil war das doch mal so, dass man am Ende, da waren sie, glaube ich, nachdem Hunt dann die Hasenpfote und alles dann zusammen hatte, dass sie da, wo er dann Grace auch erzählt hat, dass er ja dann eigentlich hier Geheimagent ist und so, da sind sie in irgendeinem Gebäude, wo dann schon relativ aussah, als wäre das Headquarter vom IMF gewesen. Aber sonst trifft man sich halt immer in irgendwelchen Telefonzellen oder verlassenen Straßen, Möbelhäuser.
Plattenladen, hat er auch mal
gesagt. Plattenladen, genau.
Bekommen.
Genau, richtig, ja.
Stimmt, das war in dem fünften Teil, glaube ich.
Ja.
Ja. Du hast übrigens ja gerade schon die erste Referenz aufgemacht. Die Frage ist, wie viel Story wollen wir noch preisgeben, bevor wir weitergehen? Weil die Hasenpfote aus dem dritten Teil wurde ja auch referenziert.
Mhm.
Aus dem. Was das, was er getan hat, dass es direkt mit dem achten Teil dann zu tun hatte, sozusagen.
Genau, weil.
Die Entität, es war nämlich kein Gift, sondern es war ja irgendein.
Teil von dem Quellcode.
Genau,
ein
Teil von dem Quellcode.
Genau, richtig. Das, die, was ja bei dem achten Teil quasi so war, dass sich, so als haben sie ja dann so geschrieben, dass alles ein großer Loop wäre.
Genau.
Alle Sachen, die Hand von Teil 1 bis Teil 7 gemacht hat, führten ihn jetzt quasi zu dem jetzigen Teil, zu der Entität dahin. Egal, ob es jetzt dann vielleicht das Clown der Nockliste war oder dem dritten Teil die Hasenpfote oder was haben wir denn noch?
Nur der zweite Teller, den haben sie ausgeblendet.
Doch, es gab auch eine Referenz darauf, ja.
Ja, war ein rotes Motorrad im Bild, oder?
Ja, irgendwie sowas. Aber es wurde ja auch während dem Film so dargestellt, als wäre ja Ethan Hunt der Böse, der quasi die
Entität,
danke,
die wir hocken auf der gleichen Seite, deswegen
wahrscheinlich. Das ist die Entität.
Die Dummheit ist auf der Seite gelagert heute.
Was?
Ja. Dass er doch quasi die er selbst erschaffen hat.
Durch seine Taten.
Ja.
Selbsterfüllende Prophezeiung.
Mhm. Ja. Es stimmt, da war doch auch in dem Teil ist doch auch dann, oder im achten Teil ist dann vorgekommen, da hat man ja dann gesehen, wie Gabriel mit der Entität in Kontakt tritt.
Ja, bei dem komischen Sarg da.
Ja, das ist auch völlig strange gewesen. Ja.
Da, da lag
so
dann,
wie so ein Drogentrippel.
Ja, da lag dann Gabriel in diesem Sarg drin, hat dann so eine coole, ich hatte diese Maske, die er aufhat, erinnert mich an die ganzen Influencer, die jetzt so Ultraschall-Rotlichtmasken dann immer aufhaben, wo du dann quasi so mehr als creepy aussiehst. Und so eine Maske hatte ja dann Gabriel und Hunt dann auch drauf, der ihm, oder die ihm dann eine Zukunftsvision gezeigt hat, was alles passieren wird, könnte, was dazu führt, keine Ahnung, Dritter Weltkrieg, Atom, alles verbombt und so weiter, quasi direkt Terminator 2 in Real Life.
Ja.
Und das könnte natürlich sein, dass die ganzen Aktionen, die Hunt gemacht hat, die wir gesehen haben, dazu führte, dass die Entität entstanden ist.
Ja.
Möglich wäre es, ja.
Und jetzt kommt ja quasi der Spannungsbogen, um was geht es letztendlich in dem Film? Ums Ganzen. Also es geht erstens um Action und man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt die Story vermutlich in wenigen Worten versuche zumindest wiederzugeben.
Bitte.
Der Film lebt nicht von der Story, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern er lebt natürlich von den Action-Szenen. Denn wenn ich jetzt den Versuch wage, auf die Story einzuwirken, er hat den Schlüssel, um an den Quellcode in dem Boot zu kommen. Und die Grundidee ist letztendlich, die Entität möchte in Südafrika in den Survival-Bunker rein.
Escape Room.
Escape Room, weil dort gibt es quasi ein Rechenzentrum, das gegen alle Atombombenschläge geschützt ist. Und deswegen möchte es Ethan Hunt dazu zwingen, dort reinzugehen, dass sie dort für immer leben kann, um dort dann parallel, weil sie sich dann Stück für Stück in alle Atombombenbrechenzentren einloggt, quasi, wie du sagst, den Doomsday auszulösen, alle Raketen abzuschießen von China über Amerika bis über Russland, alle die eben Atombomben, auch Israel hast du ja auch gesehen auf der Karte,
ja.
Um dann quasi diese Atombomben gegen die Welt zu richten, aber trotzdem zu überlegen in ihrem Weltkriegsüberlebensbunker, um danach, wenn sich der Staub gelegt hat, ohne die Menschheit dort quasi weiter zu existieren und gegebenenfalls was Neues aufzubauen.
Mhm.
Und um das zu verhindern, muss der Bub mit dem Schlüssel runter zu dem Wrack den Urquellcode holen, so eine Art Kassette, und dann diesen USB-Stick von Lofer quasi dort rankoppeln, sodass dieser Urquellcode zerstört wird. Denn nur mit diesem Urquellcode kann irgendwie die Entität weiter existieren, um dann aber noch parallel die Entität in den Bunker zu lassen, um sie dort dann aber in einem komischen USB-Stick aus Glas, wo der dann leuchtet, was ich total dämlich fand, dort die Entität quasi einzufangen in einem USB-Stick. Also quasi man lässt sie rein, geht in eine Mausefalle, zieht die Mausefalle in einer Millisekunde und dann ist es drin. Und
ein Wimpernschlag.
Ein Wimpernschlag. Und das ist letztendlich der gesamte Plot-Twist. Und dann kommen natürlich die verschiedenen Parteien, nämlich einmal die IMF-Agenten oder beziehungsweise die
ja, gut, es gibt ja
FBI,
CIA.
Ja,
jegliche Regierung hat halt irgendwie auf einmal weiß von dem Schlüssel.
Ja.
Also die Russen,
ja.
Die Amerikaner, die IMF-Heinis.
Genau, dann Gabriel, der versucht quasi die Ziele der Entität sicherzustellen, also dass es auch passiert, also dass er sie in den Bunker lässt, dass der Bunker, dass auch er runtertaucht zu dem U-Boot, um dort den Urquellcode zu holen, da pusht ihn ja quasi Gabriel immer so ein bisschen, indem er an verschiedensten Stellen verschiedenste Teammitglieder opfert, unter anderem auch Lufer dann in dem U-Bahn-Versteck.
Ja.
Und da herum sind die Action-Szenen quasi so eingebaut, würde ich jetzt mal sagen.
Ja. Hast du schön zusammengefasst, hast du gut gemacht, ja. So mal jetzt, also klar, wir können jetzt noch weiter über die Story sprechen und was noch passiert.
Ich würde sagen, wir können sie an, wenn überhaupt, würde ich sie an den Action-Szenen dann nochmal ausführen, weil ich glaube, dass davon lebt es ja ganz sehr.
Ja gut, davon lebt ja im Grunde eigentlich schon die ganze Mission Impossible-Reihe, die er selber dann erkannt hat, dass ihr größter Reiz darin besteht, einfach wahnwitzige Action-Szenen zu drehen, weil ihr Hauptdarsteller absolut wahnsinnig ist und alles immer noch auf ein neues Level hieven möchte. Was er in dem Teil aus meiner Sicht natürlich auch wieder schon geschafft hat, allein mit der Endsequenz, zu der kommen wir dann nochmal später, die hat man ja aber schon im Trailer gesehen, mit den beiden Propellerflugzeugen, was schon brutal cool ist, weil ich habe das schon mal so ein Making-of gesehen. Wie hast du denn so die Action-Sequenzen so im Vergleich zu den anderen Teilen gesehen? Also was, fandst du die besser oder schlechter oder...
Also wenn ich mir die rauspicken würde, fand ich ein paar sehr gut, aber ich fand jetzt nicht alle gleichmäßig, also dass die alle über dem Niveau sind und da ist ja kaum was mit CGI gemacht wurde, glaube ich, können wir überall eins mit Sternchen ranmachen. Die ein oder andere Action-Szene finde ich vielleicht nicht ganz so spektakulär, zum Beispiel wo er mit dem Jeep aus dieser Mine rausfährt, wenn du dieses Making-of anguckst und du dann siehst, der fährt wirklich mit 60 durch diese sehr enge Mine, ist es natürlich sehr beeindruckend, weil der fährt da wirklich. Aber kameratechnisch wurde zum Beispiel das für mich jetzt nicht so eingefangen, als ob ich da total doll mit fiebern, weil ich da habe ich jetzt keine Angst um den Charakter oder auch um Tom Cruise gehabt. Aber wiederum die Flugzeugszene und auch die U-Boot-Nummer, wo dann ja auch kein Ton, also in dem kein Soundtrack benutzt wurde, um das zu untermalen, sondern das waren nur die Geräusche, die quasi um ihn herum passierten. Wasser, das Knatschen, die Torpedos, die irgendwo runtergefallen sind. Und das gibt dir natürlich nochmal eine Stimmung. Deswegen, also mein Favorit ist tatsächlich die U-Boot-Szene. Gutes Ende, dass er dann halbnackert da hochtaucht. Gekauft, wenn ich jetzt, es ist nicht bei Realismus, würde ich jetzt da keine 10 von 10 geben, aber alles, was davor ist. Aber an sich fand ich von der Fesselung, haben mich zumindest in der Story alle Action-Szenen eher gefesselt als die in den vorläufigen Filmen, würde ich mal sagen.
Henning, wie sieht es bei dir aus?
Ja, es ist, sagen wir so, die Action-Szenen haben nicht enttäuscht. Das Ding ist, sie sind ja schon auf einem sehr hohen Level angelangt, schon seit mehreren Filmen, dass du ja quasi, die Filmreihe lebt davon, dass genau diese Filme diese Szenen beinhalten. Ja, wie er tut den Burj Khalifa hochklettern mit einem Handschuh, springt dann mit einem Seil, mit einem ganz billo Seil wieder runter.
Da gibt es übrigens eine lustige Story von Matt Damon. Kennst du die?
Ja.
Der hat von irgendeinem,
Safety Guy.
Ja, genau. Ja? Der erzählt bei irgendeinem Panel, dass er sich mit Tom Cruise unterhalten hat über Action-Szenen. Und dann hat er halt hat er erzählt, ja, dann habe ich meinem Safety Guy erzählt, dass ich diesen Stunt schon immer mal machen wollte.
Ach, das wirkt.
Ja. Und dann erklärt er ihm das und sagt der Safety Guy, nee, können wir auf keinen Fall machen. Und dann, mit dem macht es halt richtig gut, wie er das auch betont. So, und dann habe ich mir einen anderen Safety Guy, habe ich entlassen und habe einen anderen Safety Guy gefragt. So, ich würde das gerne so machen.
Ja, und jeder Film hat halt so diese charakteristischen Szenen. Natürlich die Action-Szenen, die zwischendrin passieren, sind manchmal nicht so stark, aber die sind trotzdem alle immer schon gut gemacht gewesen, ja. Auch in anderen Filmen, wo er in der Anfangs-Opening-Szene an diesem Flugzeug hängt.
Teil 4.
Ist das bei 4? Keine, ich weiß nicht.
Ich glaube, das ist 4, ja.
Ja, wo er dann draußen dran hängt, wo damals du schon gedacht hast, boah, krass, der hängt ja wirklich da draußen dran an einem startenden Militärflugzeug.
A400.
Und springt dann da mit einem Fallschirm hinten wieder raus in der Europalette.
Haben sie ihn ja auch ihn verarscht, gell? Da gibt es auch ein Making-of. Der Pilot, der hat sich da halt ein lustig drüber gemacht, diesen hat geschaut, okay, lass uns erstmal zum Warm werden. Und dann hat er halt, anstatt warm werden, hat er halt wirklich Full Throttle gegeben und hat ihn halt richtig hochgezogen und er hing da halt dran und sagt, er hat quasi per Funk im Ohr, hey, ich kann nicht mehr, bitte lande, dann ist er runter. Und anstatt jetzt zu halten, sind sie quasi über die Startbahn und haben direkt wieder durchgedrückt.
Ja, wenn, dann muss man es auch richtig machen, ne? Aber wie gesagt, du hast ja schon eine sehr hohe Erwartungshaltung an die Action, die in den Film kommt. Und ich finde, du wirst eigentlich auch nie enttäuscht in den Filmen, weil die immer irgendwie es schaffen, quasi sich nicht krass zu übertrumpfen, aber dieses Level einfach zu halten, ja. Auch in dem, ich weiß nicht, in welchem Film es, wo er in diesen Computer reinspringt, der in diesem Kraftwerk drin ist und dann 3 Minuten tauchen muss.
Auch Teil 4.
Ist ja auch schon eine krasse Szene gewesen.
Ja,
Ghost Protocol. Da rein. Und auch in diesem Film hast du halt, wie Fabi schon gesagt hat, diese zwei sehr ikonischen Szenen in dem U-Boot und diese endlose Flugzeugszene, wo ich gedacht habe, die geht ja gefühlt eine halbe Stunde und zu keiner Zeit hast du das Gefühl, dass es irgendwie langweilig wird. Auch wenn die ja quasi nur auf zwei Flugzeugen da durch den Canyon fliegen. Ne?
Aber das war so spannend gemacht.
Ja, also einfach. Es ist, also, und auch über so einen langen Zeitraum diese Spannung zu halten, wo du gedacht hast immer, ja, jetzt passiert irgendwas und dann immer noch mal da noch was und da noch was. Also das, diese Action, wie du sagst, davon leben die Filme ja. Also Story ist vorhanden, aber jetzt nicht das, wofür man da reingeht. Aber ich fand die schon quasi die zwei Szenen wirklich auch das geil. Auch wie du sagst, in dem U-Boot, wo es halt wirklich sehr ruhig ist dann in diesem Film und du nur diese Wassergeräusche machst, was eh schon so ein leicht beklemmendes Gefühl macht, weil du ja unter Wasser nicht wirklich was hörst. Sind wirklich diese zwei Szenen, wo ich sage, die sind halt unfassbar gut gewesen. Und auch nicht nur, dass du sagst, die sind 2 Minuten lang, sondern auch die U-Boot-Szene ist ja eine Viertelstunde oder so. Und du halt auch siehst, dass es kein CGI ist, sondern halt wirklich irgendein reales Modell, ja, was sie da gebaut. Im Kreis gedreht haben. Ja. Und das ist nochmal was die Filme halt auch so gut macht, dass wenig CGI, also natürlich wird CGI verwendet, aber verhältnismäßig wenig. Du siehst, dass viele von den Stunts halt wirklich gemacht worden sind. Und das macht den Film ein bisschen authentischer und geiler zum Gucken. Und es wird auch sein, ich habe mir jetzt ja auch nochmal, weil es jetzt ja auf einer Streaming-Plattform alle verfügbar war, nochmal alle angeguckt, die Filme.
Echt alle?
Alle, ja. Die sind alle verfügbar jetzt, komischerweise. Bevor der Film rauskam, nicht, aber jetzt, also nur auf seiner persönlichen Sponsoring-Plattform, aber jetzt sind sie auf Netflix, glaube ich.
Disney Plus.
Oder Disney Plus. Irgendwo.
Alle bis auf den
7. Genau, alle bis auf die 2 neuen. Aber dann habe ich mir alle nochmal angeguckt und du kannst wirklich jeden Film angucken und die sehen immer noch gut aus. Also du hast nicht das Gefühl, so wie, was haben wir letztens geguckt, wo wir gesagt haben, schon 2000er-Film, das sieht richtig kacke aus. Ich weiß es nicht.
Van Helsing?
Ich habe irgendwann.
Ja, Spider-Man ist auch schwierig gealtert. Also genau. Der Ur-Spider-Man. Der zwei zum Beispiel Spider-Man 2 mit Tobey Maguire zum Beispiel.
Und da siehst du halt, dass die CGI einfach, wenn es nicht geil gemacht ist, halt sieht halt scheiße aus. Ne? Und da ist es halt das andere, wo du siehst, du kannst die Mission Impossible 2, 3, 4 angucken, die ja auch schon jetzt ein paar Jahre auf dem Buckel haben und die sehen noch gut aus.
Weil da halt auch so viel handmade ist. Ich meine, gerade zum Beispiel im 7. Teil, wenn da die ikonische Szene ist, wo er mit dem Motorrad von der Klippe springt, da ist das einzige reine CGI, ist, dass es halt
die
nicht...
Die Rampe weggemacht.
Genau, die Rampe ist einfach weg. Also es ist klar, er ist dann halt über eine Rampe, aber gesprungen ist er trotzdem, glaube ich, 20 Mal am ersten Drehtag.
Aber auch nur, weil er es auch geil findet.
Ja, weil er dann jedes Mal gesagt, ich könnte noch 2 Sekunden länger das Motorrad halten. Ja. Und hier Christopher McCravick sagt, nein, nein.
Mach's trotzdem.
Du lässt den Scheiß los, verdammt, an Punkt X. Aber ich könnte einfach noch ein bisschen lecken. Nein, weil du hast ja nur noch, keine Ahnung, 100 Meter, bis der Scheiß Abgrund kommt.
Ja, ist aber wie gesagt, das sind halt so, was es, glaube ich, die ganze Reihe so interessant macht, ist einfach, dass die Action-Szenen unfassbar gut gemacht sind. Ja, es gibt andere Reihen, die wir öfters mal als Referenz nehmen, die jetzt auch schon mehrere Filme hat, die auch ihre Action immer krasser gemacht haben, aber es halt immer unrealistischer wurde. Du gesagt hast, Realismus jetzt mal außen vor bei Filmen, aber da hast du gesagt, nee, das nimmst du einfach nicht mehr ab. Ja, also mit einem Auto im Weltraum rumfliegen, was mit Panzertape gehalten wird.
Ist alles Quatsch.
Ich habe nichts gesehen von Fast and Furious.
Du, das muss ja nicht
machen. Ich auch nur so. Das
ist nicht mein intellektuelles Level.
Ja, aber das ist auch so eine Reihe, die halt immer mehr irgendwelche Action da reingebaut hat, die auch immer wahlloser geworden ist und größer und mehr.
Aber nicht, Unverständnis.
Ja.
Also, weißt du, klar, jeder Film oder jede Reihe wird dann irgendwann immer superlativer, aber bei Mission Impossible war es halt auch so ein Level, wo du sagst, klar, da ist immer noch alles verrückt und so, also aber wo ich sage, ja, das könnte schon sein. Also das halte ich in der Welt immer noch für möglich.
Ja, das ist genau, und das ist halt auch auf einem gleichen Level, wo du sagst, es ist jetzt nicht so, dass es in jedem noch krasser geworden ist, sondern die haben sich einfach irgendwann so eine Messlatte gesetzt, das wollen wir haben oder das will Tom Cruise haben, sage ich mal, die Action und die will er machen und genau dieses Level kriegst du in jedem Film immer wieder. Und wirst dann nicht enttäuscht, dass du sagst, ja, okay, ich gehe da rein. Aber die Action fand ich jetzt nicht so geil. Also du kannst dir jeden Film angucken und denkst, ja, jeder Film an sich hat so ein Level, was geil ist. Ja. Also da ist jetzt keinen, der ab die ersten Filme, da musste man sich erst noch so finden.
Ja gut, den zweiten.
Also hat man noch jetzt, also dadurch, dass ich mir nochmal alle angeguckt habe, siehst du ja so einen wirklichen Entwicklungsschritt in den Filmen. Aber da können wir ja später noch drauf eingehen. Weil, ich kann auch Thomas seine Meinung jetzt zu der Action des
Films abholen. Ich bin bei euch, ich muss auch gestehen, wie gesagt, ich fand per se die Flugzeugszene am Ende, da wurde es mir schon immer heiß und kalt im Flugzeug, im Flugzeug.
Als du es im Flugzeug geguckt
als
hast.
Als ich im Flugzeug geguckt habe. Im Sitz wegen Höhe und so, aber es war halt schon einfach cool gemacht. Muss aber sagen, dass ich einfach noch einen Tick geiler die U-Boot-Szene finde, weil die Action vielleicht da nicht so wild ist, sondern einfach, weil die Spannung und die Dramatik und weil es da halt einfach so still ist die ganze Zeit und du dann geht er wieder in den, öffnet da eine neue Tür, geht in ein anderes und dann liegen da überall Atomsprengköpfe, wo du denkst, Alter, wie? Und dann rolle die auf einmal so rum, wo ich denke, Alter, ich bin doch fett. Also es war halt richtig gut gemacht. Und da fand ich halt einfach die ganze Atmosphäre mit der Stille, dass da ging nichts, gab auch keinen Szenenwechsel. Es gab jetzt nur 15 Minuten lang Tom Cruise in dem U-Boot, dass er die Entität da rausholt und dann wieder rauskommt und aus dem...
Er hatte schon Zeitdruck.
Ja, ja.
Weil sein Anzug ja irgendwie nur
3 Minuten 50
Wasser hatte.
Genau, richtig. Und dann war halt dann Schluss und dann war die Tür verriegelt oder blockiert dann. Dann ist immer durch den. Dann habe ich auch gedacht,
Torpedo.
Das mit dem Torpedo-Ding, das war so ein Ding, was ich weiß nicht, Digga. Wie soll das funktionieren?
Da sind wir da eiskalt, weißt du? Das Wasser war schon, keine Ahnung, minus 1 Milliarde Grad.
Weil er ist 500 Meter unter Wasser so gefühlt.
Und dann passt er nicht mit dem scheiß Anzug durch das Torpedorohr. Und dann, klar, sinnigerweise schon, ich ziehe den Kack aus, aber dann ist das Wasser. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie kalt es dann da wirklich ist. Und dann bist du 500 Meter unterm Wasser und dann schwimmst du da hoch, wo ich mir schon denke.
Ja, und dann wirst du beim Auftauchen noch von der Schiffsschraube angenockt.
Das kommt auch noch. Ja.
Oder von irgendeinem.
Weil es ja sich dann runtergezogen hat. Und klar, du bist dann so unterkühlt und so kalt, dass dein ganzer Organismus quasi auf mehr unter Stromsparmodus läuft.
Deswegen war es auch gut, dass du nur gesehen hast, wie er auftaucht und dann war es ein Cut und dann war er quasi in seinem Liebeszelt mit seiner neuen Ische.
Ja, in der Dekompensationskammer dann quasi, ja. Das ist richtig, ja. Mit Grace, genau.
Hayley
ja.
Atwell heißt sie, gell?
Hayley Atwell, ja. Captain Marvel. Captain Carter.
Captain Carter.
Ja. Genau, richtig.
Aber für die U-Boot-Szene... Im Sinne von Unrealismus, da bringt das eine Powerbank.
Ich würde nochmal gucken.
seine Powerbank mit, um das ganze Boot ja dann mit Strom zu versorgen. Und da dachte ich mir auch, Mensch, mit so einem kleinen Powerbank, was er hinstellt, ein Atom-U-Boot mit Strom zu versorgen, also
vor allem
kann man das irgendwo ausleihen?
Vor allem
Anker, einfach.
Ist gerade im Wasser steht, ja. Das ist halbe Uchi unter Wasser, aber der Strom funktioniert noch.
Geht.
Und Strom und Wasser, wissen wir ja alle, verträgt sich sehr gut.
Ja.
Best Friends.
Ja.
Aber das ist auch so die geilste Szene, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde auch von der gesamten Reihe ist das das Beste.
Weil
es gibt auch keinen Gegner, der ihn ja quasi beeinflusst, sondern der eigene Gegner ist ja die Physik.
Ja.
Und die Zeit.
Zeit und Physik.
Umwelt. Also es ist einfach
die Umwelt.
Ja, alles, das fand ich einfach gut gemacht. Das war halt auch so, weil die einfach so krass war. Und weil die halt auch einfach wirklich hier keine Musik, niemand spricht. Also das fand ich einfach gut gemacht, weil ich hätte dann jetzt, wenn er, da war auch gar nicht mehr so, irgendwie, klar, am Ende, glaube ich, wenn er aus dem Torpedo dann rausschießt, dann kommt dann leicht dramatische Musik dann irgendwie, glaube ich, so leicht reingepämmelt oder so. Aber da in dem U-Boot nichts, fand ich gut. Hätte ich auch gar nicht gebraucht, hätte ich fast stören gefunden.
Ja. Weil die Spannung an sich so schon hoch genug war ohne Musik. Normalerweise nimmst du ja Musik, um eine Stimmung zu generieren, um Spannung zu erzeugen. Aber da hat es gar nicht gebraucht, weil diese ganze Atmosphäre mit der Prämisse, die du von vorher weißt, Zeit, Physik, hat die Spannung schon hoch genug gehalten, ohne dass man da noch quasi das untermalen musste.
Bitte nicht klopfen, danke.
Entschuldigung.
Einfach laufen lassen, okay?
Ja.
Genau. Das war schon mal sehr gut. Und da befanden wir uns ja dann quasi auch schon am Nordpol. Und
jetzt kommt dann endlich deine Auflösung. Ja.
Das war so schön. Du hast das hat sich schon so angedeutet, so 5 Minuten vor und ich schon so, jetzt kommt der gleich. Ich habe mich so gefreut im Kino, ey.
Ich wollte hier aufstehen, einfach klatschen. Ich wollte einfach klatschen. Weil ich's einfach.
Genau, sie werden ja dorthin geschickt, um wieder dieses U-Boot zu bergen. Erst gibt es ja quasi davor noch eine Szene, um die Koordinaten rauszufinden. Das ist ja auch nochmal vorgelagert, storytechnisch.
Ja.
Und dann werden sie, wie gesagt, an diesem Punkt
gebracht. An eine Radarstation nach Alaska gebracht. Und die erfindige Hörer wird schon wissen, schon im Vorfeld.
Da wurde jemand hingeschickt, nachdem er die Nockliste verloren hat.
Vor
Jahrzehnten,
vor 30
im
Jahren.
Im ersten Teil.
Ja.
Und dann öffnete sich die Tür und dann kam der Schauspieler, der auch diesen Mann porträtiert hat und begrüßte.
Der sieht halt noch genauso aus wie früher. Ein bisschen älter nur, aber hast du noch genau erkannt? Ja.
Und begrüßte Hayley Atwell und die zwei, Sam Peck und die dritte, weiß ich gar nicht, wie sie heißt, die französisch sprechende, asiatisch aussehende Schauspielerin, die auch bei Marvel mitgespielt hat.
Paris hieß die einfach.
Ach, Paris. Ich meine den Namen von der Schauspielerin.
Diese Waffenhändlerin oder was das war.
Ja, die spielt ja auch bei
Assassinen.
Ehemalige Assistentin.
Pom Klemmschiff heißt die.
Genau, die hat er bei MCU, bei Guardians of the Galaxy ab dem zweiten Teil, deine Gedanken, dankeschön.
Wer auch dabei war,
habe ich nicht erkannt,
war noch der Agent von der CIA.
Ah ja, stimmt, ja, genau.
Theo Degas,
ja.
Der war auch noch dabei. Ja, dann öffnete die Tür und William Dunlow.
Da.
Rolf Saxon,
ja,
kam dann endlich ins Erscheinungsbild,
Bullshit, die Koordinaten kriegt er ja von ihm.
Mhm.
Andersrum, die haben sie ja noch gar nicht.
Nein,
aber er wusste, dass er dahin muss.
Und als ich schon gehört habe, wir müssen zum Nordpol, wusste ich,
yay,
es wird passieren. Ja, weil es natürlich auch viele aus dem ersten Teil dann oder aus vielen Teilen dann wiederbringen oder Verbindungen schaffen. Und ja, William Dando hat dann auch endlich den Auftritt. Und ich bin auch wirklich, ich war froh oder ich fand es toll, dass er nicht nur so ein Billo-Cameo, 2 Minuten, ja, ich bin dann da. Haben Sie nicht mal bei der CIA gearbeitet und in so einem Terminalraum?
Doch, das kam ja schon raus.
Ja, ja, das, ja. Aber dann so, ja, habe ich. Ah, cool, okay, ja, danke, tschüss. Nee, im Grunde war er dann schon ein guter, wichtiger Side-Character bis zum Ende des Films.
Ja, das stimmt.
Und er tritt ja, man könnte schon sagen, dass das eigentlich, da der Film recht lange geht, schon zur Hälfte des Films kommt William Dunlow, tritt er auf und hat dann...
Ja, er und seine Frau haben eine sehr wichtige Rolle in dem ganzen Ding.
Finde ich auch mega gut, dass sie ihn nochmal so wichtig eingebaut haben. Und was ich auch so geil fand, ist dann...
Er reflektiert sich.
Ja, ja, genau. Das fand ich auch so geil. Und was dann halt das Beste war, nachdem sie dann Ethan gerettet haben und sie dann in dem Flugzeug sie treffen die zwei ja nochmal aus sich aufeinander.
Und der Moment der Realisation.
Genau. Und Hans sich bei ihm entschuldigt, dass er vor 30 Jahren ihm die Knockliste geklaut hat. Ach, sie waren das. Ja, alles gut. Mir ist nichts Besseres passiert, als sie das damals gemacht haben.
Weil er seine Frau kennengelernt hat und dort dann gelebt haben zusammen. Ja.
Genau.
In der Natur.
Ja, genau. Und er
sogar das Messer noch hatte.
Er hat noch das Messer von Krieger. Ja. Das fand ich eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Nee, das war eine von den besten Referenzen, muss ich sagen, die sie so im ganzen Film so reinbringen. Und ja, ich muss auch sagen, dass sich der Schauspieler, Rolf Saxon heißt er, dass er sich wirklich gut gehalten hat. Sieht wirklich noch genauso aus wie vor 30 Jahren. Natürlich klar jetzt mit Bart und natürlich auch älter geworden oder so. Aber ich bin erstaunt. Ich weiß auch gar nicht. Er hat auch immer mehr so, wenn ich mir so seine Vita so anschaue, war es auch immer mehr so, dass er so Porträts gemacht hat. Also so, so Literaturfilme und so und keine Actionfilme war danach noch. Er hatte übrigens nach Mission Impossible ist er noch übrigens bei James Bond dabei gewesen, Der Morgen stirbt nie zum Beispiel. Da hat er mitgespielt, direkt ein Jahr später.
Aha.
Ja. Beim Soldat James Ryan war er auch dabei. Und dann kommen nur noch relativ, sag ich mal, unbekanntere Filme, die man jetzt da nicht so hart auf der Liste hat. Aber das fand ich einen schönen Moment, als sie dann da...
Und ist dein Spoiler ist, also dein Wunsch und Wehe aus unserem letzten Podcast ist somit erfüllt worden.
Ja. Sie haben es noch die Kurve gekriegt, das einzuführen und...
Dann scheint es aber nicht nur von uns gewünscht geworden zu sein.
Ja, ich meine, das war...
Oder die haben einfach unseren Podcast gehört, Tom Cruise.
Das wird...
Hat den Safety Guy rausgeschmissen und... Es gibt ja nochmal einen Charakter, der eine Verbindung hat, nämlich der Police Officer kommt ja raus.
Richtig.
Ist quasi der Sohn von dem im ersten Teil gestorbenen Vater von Angelina Jolie. Wie heißt er? Originalname.
Der
nicht so heiß wie Angelina Jolie, nämlich anders.
Ja, wo haben wir es denn
gut
jetzt
vorbereitet hier?
Also ich weiß, dass der Charakter ist ja Jim Phelps.
Genau.
Ist es in Mission Impossible 1.
Genau,
das kommt nämlich dann noch raus. Vorher heißt der Charakter Jasper Briggs. Und dann ganz am Ende kommt raus, dass er dann hier Jim Phelps Jr. ist.
Genau.
Der Sohn von Jim Phelps, den Ethan dann im ersten Teil quasi umbringt, weil er die ganze Aktion ja korrumpiert hat. ja, das ist ein nettes Gimmick. Da weiß ich noch nicht so ganz. Also das ist halt so ein Loop, weißt du, wo die Verbindung jetzt nicht ganz so groß ist. Also den gab es ja auch schon im Teil 7.
Ja, die Frage wäre jetzt eher, war das von vornherein geplant oder versuchte man aus jedem Teil, abgesehen bis auf den zweiten, da habe ich gefühlt ja gar keine Referenz gefunden, also ich persönlich keine gefunden, aber ob man gesagt hat, ah ja, um das rund zu machen und quasi zu erklären, warum man dann am Ende nicht mehr ihn so wirklich krass jagt,
ja,
versucht man eine versöhnliche Familienverbindung aufzubauen.
Kann auch sein, das weiß ich auch nicht, weil ja, aus dem zweiten Teil weiß ich nicht, ob es da irgendeine, da ging es ja um diese, um dieses Gas, gell, Chimera.
Und so ein Virus, ja.
Ja, oder Virus war es, genau.
Der eine Tandy Newton spritzt sich dann ja selber in den Arm, um dann selber zu sterben und dann schafft er es ja doch das Gegenbild zu finden, fliegt mit dem Hubschrauber hin, spritzt es ihr noch und Gutes.
Gutes, ja. Und Anthony Hopkins war der Chef vom IMF damals.
Ja.
Wurde dann entlassen.
Natürlich.
Ja, hat's einfach nicht gerockt. Oder war einfach zu teuer wahrscheinlich.
Ja.
Ja. Ja, also den.
Schrecklicher Film.
Ich habe auch gelesen, dass sie eigentlich hatten sie noch überlegt, aus dem ersten Teil sogar noch jemanden zu bringen. Und zwar hier Emilio Estevez, der den.
Ist doch tot.
Ja, genau, richtig. Ah. Der den Techniker gespielt hat auf dem Fahrstuhl, der dann von den Fahrstuhlkrallen dann aufgespießt wurde. Haben sie noch überlegt, ihn auch noch irgendwie zu bringen, aber haben sie dann selber gemerkt, dass das irgendwie recht schwer zu erklären war, dass er jetzt dann überlebt hat.
Die Leiche wurde niemals gefunden.
Ja, das ist schon richtig. Du weißt ja, solange man ihn nicht tot auf dem Bildschirm sieht, ist die Person auch nicht tot.
Aber die Szene war schon sehr eindeutig.
Fand ich auch, ja. Also ich glaube, wir haben uns ja den ersten Teil auch nochmal zusammen angeschaut und da hatte ich die Information schon und ich habe mir dann gedacht, oh, ich weiß nicht, wie sie das erklären wollen. Also das sähe ja schon irgendwie ganz schlimm aus, muss ich gestehen. Ja, genau. Dann gab es dann noch den großen Showdown in diesem Atombunker. Bunker dann da quasi drin.
Ah, fände ich aber irgendwie. Ja gut, dann hat er nochmal eine Bombe hingestellt, der Gabriel, um nochmal mehr Druck aufzubauen, dass auf jeden Fall Even Hunt ihm diese, die ist schon tot, der ist schon zweimal draufgehauen.
Das war die gleiche, die du schon geschlagen hast.
Ja, die hat sich noch bewegt.
Ah, okay. Ja, ganz ehrlich, und dann plötzlich tauchte wieder das Militär, Polizei, CIA
ja,
auf.
Jede Partei ist nochmal aufgetaucht.
Ach, keine Ahnung, fand ich irgendwie doof. Und gut, dann begann ja der letzte Run von Tom Cruise zu dem Flugzeug.
Mhm.
Deswegen, also das fand ich jetzt wieder ein bisschen gestaged, aber wie gesagt, Story, lassen wir es mal zur Seite. Aber ja, da kam dann nochmal Gabriel, da musste sie auch in den Sarg reinlegen, oder? Irgendwann auch Tom Cruise dann zu dem Zeitpunkt.
Nee, war das davor?
Das war doch vorher schon.
Da ging es darum, dass sie diese komische Festplatte ja jeder haben wollte.
Ah, stimmt. Ah, ja, genau, das war bevor er zum U-Boot runter ist.
Ja, genau.
Sarg, ja.
Genau, das war dann die Zukunftsvision.
Ja.
Das, was passiert, wenn...
Und dann gab es noch die Atombunker-Nummer, wo die amerikanische Präsidentin ja auch gesagt hat, okay, unser Plan könnte auch sein, unsere eigenen Atomanlagen zu zerstören.
Ja, genau.
Um sicherzustellen, dass...
Nee, wollten die nicht alle anderen angreifen, damit
ja, genau,
sie nicht angegriffen werden?
Ja,
das war der zweite Plan. Der andere Plan war ja dann einmal ihre eigenen Atomwaffen zu zerstören und dann wie viele Leben zu opfern, ich weiß
ja,
nicht.
Ja, genau.
500
Milliarden Geld.
Ja.
Unendlich.
Millionen. Und dann aber zu sagen, wir machen nichts, um darauf zu hoffen, dass die anderen auch
aber,
nichts machen.
Ja. Das war auch wieder so eine, finde ich, so eine klassische Szene aus amerikanischen... Actionfilm, wo es um Atomangriffe so geht, kam mir schon sehr bekannt vor, diese Szene. Du hast einer, der es entscheidet, der sich unschlüssig ist, soll er es jetzt machen oder nicht, der dann meistens den Präsidenten spielt. Und dann hast du immer so ein Arschloch-General, Admiral, der sagt, ja, ja, mach das. Das ist das Beste, was du machen kannst. Alle umbringen. Wir sind Militär, wir müssen alle umbringen. Und alle anderen, wie so ein Teufelchen, sitzen sie auf der Schulter und reden ihm rein, du musst das machen. Das geht nicht anders. Und dann wird es aber nicht so gemacht, wie er will. Und dann sind die völlig enttäuscht.
Ja.
Und sagen, das geht doch nicht.
Dann kommt der eine von der Entität plötzlich doch beeinflusste. Ich weiß gar nicht, plötzlich kam
ja
noch so ein Secret Service rein, der auf die Präsidentin schießen wollte und dann aber der eine General sich dann noch vorne eine Pistole hat geben lassen von irgendeinem Wachmann.
Ja, aber der wird auch angeschossen dann.
Ja, das
genau stimmt. Genau der wird doch erschossen.
Ja. Ja. Verteidigungsminister Sterling Brownstein.
Ach, keine Ahnung, das fand ich unnutzlos. Weißt du, warum baut man jetzt da nochmal eine Spannungskurve ein?
Ja, was ich auch nicht so verstanden habe, ist, du hast irgendwie manchmal gar nicht gewusst, also Wer jetzt von der Entität. Danke viel.
Theoretisch hätte sie jeder sein können.
Das Wissen ist auf der anderen Seite des Tisches gesuppt.
Das ist, weil Henning auf den Tisch geschlagen hat.
Also.
Klopp. Ja, wer da jetzt der Entität zugewandt ist und wem nicht oder.
Ja, wir haben genauso mit der U-Boot-Szene, wo Even Hand auf dem Laufband übt.
Ja, das war.
Und dann plötzlich kommt irgendein random U-Boot-Guy, der genau weiß, auch dass genau der auf dem Boot ist. Obwohl die ja keine Verbindung nach draußen haben, weil sie ja nur alle 12 Minuten mit ihrem UKW-Kurzwellenempfänger.
Ja.
Und dann weiß er genau.
Aber das war ja. Achso, warte mal, hat Hand. Übrigens war der Kommandant des U-Bootes, der Schwarze, der spielt auch in The Severance mit, Apple TV-Serie, relativ gut, muss ich sagen. Deswegen fand ich es ganz lustig, den zu sehen, weil der spielt da so eine relativ komische Figur in der Serie. Hat er dir nicht gesagt, was er tun muss, oder hat er nur gesagt, dass er zu diesem
nur mit dem Captain hat er über die Details gesprochen.
Ah, okay.
Deswegen fand ich es ein bisschen, aber whatever. Auf jeden Fall gab es noch mal eine Kampfszene und dann kam die eine Navy SEAL Taucherin, deren Anzug das ja ist, und hat den mal kurz K.O. geklatscht.
Da muss ich sagen, fand ich schon vorher, wo er doch auf dem Flugzeugträger ist und die ja das U-Boot auswählen und er mit der Kapitänin von dem Flugzeugträger.
Ted Lasso.
Genau. Und dann, ja, genau, das ist, was ich fand das so witzig, weil es doch die Tante von Ted Lasso ist.
Ja.
Wo ich denke so, du hast diese Rolle im Kopf, wo sie quasi diese Clubchefin ist. Das und siehst du die halt als Kapitän von der U-Boot. Denkst so, hä? Das ist meinem Kopf gar nicht klar gerade.
Ja, das war bei vielen gerade so. Immer wenn sie irgendeine Rolle spielt, die nicht in Ted Lasso ist. Ja. Aber
Frage, was war denn Ihr Referenzpunkt? Weil sie hat ja auch einen Brief bekommen von der Präsidentin.
Sie war zusammen mit der Präsidentin, die war ja im siebten Teil, sechsten Teil? Ja, im sechsten Teil war sie ja noch die Chefin der CIA, Erica Sloan.
Mhm.
Da war sie ja noch, das weiß ich noch, da hat ja Henry Cavill mitgespielt.
Ja.
Da war sie ja noch hier die Chefin und gesagt hat,
nimm den mit.
Ihr tut alles dafür, dass das IMF nicht überlebt. Quasi, und jetzt ist es ja Präsidentin Sloan. Und die war aber mit der U-Boot-Kommandantin, die war die zusammen im Irakkrieg.
Ah.
Und deswegen hat die ja quasi ihr den Brief gegeben mit einem Wort dann, weil sie irgendwas Krasses erlebt haben.
Ja.
Sag, okay, du kannst dem Mann auf jeden Fall vertrauen. Mach das, was er sagt. Das war die Verbindung.
Keine Referenz zu einem anderen Mission.
Nein.
Ich habe in meinem Kopf quasi gekramt und versucht, das irgendwie.
Nee, das war nur die Verbindung zwischen den zwei Personen, dass die gesagt haben, okay, du kannst ihm vertrauen.
Okay.
Ja, genau. Das fand ich auch so witzig, dass dann auf einmal die Chefin von der CIA dann später dann Präsidentin Sloan dann wurde.
Absolut logisch.
Ja, gut, das ist das.
Wobei? Wäre mir lieber als die jetzige Präsidentschaftsauswahl-Kandidatentruppe.
Du musst dir das Gleiche, du stell dir den Film einfach nochmal vor mit Trump.
Oh, geil.
Geil, hä? Ja.
Da wäre der Film ziemlich schnell vorbei.
Wobei, eigentlich will ich mir das nicht vorstellen, aber anderes Thema. Andere Podcast, andere Welt.
Hört dazu mehr in unserem Polit-Podcast.
Genau.
Gut. Das war im Grunde alles, oder? Was haben wir dann noch? Ja gut, am Ende, der große Flugzeugstunt, der so circa eine halbe Stunde geht mit den beiden Propellerflugzeugen, rot und gelb, fand ich gut gemacht, war echt gut, weil sie halt einfach Action pur waren. Also, und ich fand es auch schon, ich habe ja das Making-of von dem Stunt gesehen, wo man wirklich sieht, dass Tom Cruise nur mit einem Seil an dem Propeller quasi dranhängt. Und du siehst dann immer, wenn das Flugzeug hier Kreise zieht und Loopings und sich so dreht, wie dann Tom Cruise quasi mit diesem einen Seil dann immer von der Tragfläche rechts und links rutscht. Und ich denke mir, Alter, ey, weißt du, die sind da in hunderte Meter Höhe.
Tja, das Risiko muss ich eingehen für einen guten Film.
Ja, da nimmt da immer schon sehr viel Risiko mit auf, muss ich schon sagen. Also das fand ich eigentlich ganz gut. Und dann natürlich, klar, machen wir uns nichts vor. Der Film hat ein Happy End.
Ja, klar.
Hand,
das ist sicher zu erwarten.
Hand schafft es. Die Entität wird eingesperrt in ihren leuchtenden USB-Stick.
Ja, das ist aber auch so, da wird es halt. Also, es wird nicht in die Länge gezogen, aber es ist halt alles davon abhängig. Also, alle Charaktere haben eine Aufgabe eine zu erfüllen. Quasi, die einen müssen diese Bombe da entschärfen. Die anderen zwei müssen in diesem Atombunker vorbereiten, dass man die Entität einsperrt in ihrem Glaskasten und Hunt muss die Festplatte finden, die auf dem Flugzeug ist. Alles drei läuft ja parallel ab und Es gibt ja immer so Cuts zwischen den verschiedenen Szenen, wo du siehst, alle sind quasi bereit, es fehlt nur noch er, der die Festplatte finden muss.
Genau.
Bis, und zu, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt X ist auch wieder quasi
richtig,
wichtig,
genau. Bis genau. Das, genau. Und natürlich, Benji wurde noch angeschossen. Und
stimmt, genau.
Es musste, Paris hat bei ihm natürlich noch eine, hier eine Thorax.
Genau, wach auf!
Boah. Ja. Mit dem Kugelschreiber,
ja.
Durch die Luftröhre dann entlastet wird.
Genau, ja. Also du hast ja diese Szenen, die alle aufeinander zulaufen, der Spannungsbogen wird halt sehr hoch gehalten und es wird auch zuerst suggeriert, als würden sie es ja quasi nicht schaffen, weil das Flugzeug ja abstürzt dann am Ende. Du ja quasi dann nur siehst, wie auf einmal dann das rote Licht aufleuchtet, sie ihren Wimpernschlag tut und alles ist gut am Ende so ungefähr. Also du hast schon so einen kurzen Moment, wo du halt im Ungewissen gehalten wirst, so 2 Sekunden.
Ja, ich muss auch gestehen, ich hatte halt auch gedacht, da ja hier Luffy bereits wirklich ja schon das Zeitliche gesegnet hat, hatte ich mir bei Benji auch schon gedacht, vielleicht gehen sie jetzt all in und auch er geht drauf bei dem Kugelschuss. Also die Möglichkeit bestand schon.
Ja.
Und
aber ja, wie gesagt, es gibt das Happy End natürlich, alles klappt so, wie sie es dann alle vorgestellt haben.
Ja.
Wäre ja auch komisch gewesen, wenn nicht.
Ist richtig, ja.
Und aber trotz alledem, wenn du mal so guckst, ist das Ende, es ist ein Ende, aber es ist nicht so, dass du sagst, die ganze Reihe hat jetzt ein richtiges Ende gefunden. Man hat sich trotzdem noch so ein kleines Hintertürchen offen gelassen, dass man die Reihe noch weiterführen könnte.
Natürlich.
Ja, was jetzt allerdings auch quasi Quatsch wäre, finde ich, weil irgendwie sicher, er wird ja nicht...
Weltalter, oder?
Der wird ja auch nicht jünger, der gute Mann. Du siehst ihm sein Alter jetzt schon deutlich an und dann denkst du so, weiß nicht. Also.
Aber sagt es ja selber auch. Ja, der hat ja mit dem Regisseur noch irgendwelche anderen Projekte wohl am Laufen.
Ja, Christopher McCrary, ja.
Und der will jetzt erstmal die anderen Projekte. Ich weiß ja nicht, welche das jetzt sind. Ich weiß nicht, was IMDb dazu sagt, aber...
Ich habe Sandy gestern gesagt, es ist wohl noch irgendwie ein Weltraumfilm oder so. Entweder war es Weltraum oder Unterwasserfilm, eins von beiden. Es geht wieder um Monster auf jeden Fall. Okay. Haben sie wohl im Auge irgendwie so. Also es wird actionmäßig wird's bleiben, aber ich hätte jetzt auch kein Problem mit, wenn sie jetzt einfach auch dann sagen, okay, die Reihe ist jetzt dann vorbei. Ja.
Also es wäre auch ein gutes Ende dafür. Du sagst, es genau alles ist passiert. Also die haben sie alles nochmal zusammengewürfelt in ein Ding mit allen Referenzen, die gut waren und dann kann es doch lassen. Also es hätte keinen Schmerz mit, glaube ich, weil ich meine, die haben jetzt 8 Filme gemacht in einer Reihe und die nicht schlechter geworden sind.
Bis auf den zweiten und den dritten.
Den dritten fand ich schon.
Oder
wieder.
Wir
können gleich drauf zugehen. Also es kommt immer drauf an, aus welcher Betrachtungsweise du das siehst, aber Christopher McCrary hat aber nicht alle gemacht. Weil der erste zum Beispiel ist von Brian De Palma. Das merkst du auch. Du musst ja mal gucken. Also wenn du dir die Filme anguckst.
Das ist nämlich genau das, worauf ich nachher noch drauf zugehen würde.
Es ist schon so, dass du siehst, dass die Filme von deutlich andere Handschriften tragen.
John Woo? Nee, wer ist der?
Ja, zweiter Teil ist von John Woo. Das siehst du, weil...
Tauben.
Nicht nur Tauben, es gibt, wir werden auf das Thema nachher eingehen, es gibt so 3 charakteristische Sachen in dem Film und die haben mich auch genervt, wo ich es geguckt habe, jetzt nochmal die Woche. Aber wir können ja da später drauf, das ist nur die Folie, später drauf zukommen, ja.
Also Christopher McQuarrie hat 4 Mission Impossibles gemacht. Hat Rogue Nation gemacht, hat Fallout gemacht und die beiden letzten Teile. Das sieht man schon vom Actiongrad her. Die sind dann schon deutlich anders. Aber wenn du die ersten Teile anguckst, das ist schon mal eine ganz andere Handschrift. Und das ist auch, deswegen verändert sich das, hat sich das auch so stark verändert. Und auch, glaube ich, erst so nach hier, wenn du Fallout dann so guckst, dann hat es so eine durchgezogene Linie auch so. Ja.
Ja, da merkst du auch, dass die Filme untereinander ein bisschen eine Verbindung haben mit wiederkehrenden Charakteren, die wichtige Rollen haben, dass es eher aus einem Guss wirkt. Vorher waren es eher Einzelfilme, die du einzeln betrachten konntest, auch den dritten Teil noch als quasi Einzelfilm, aber ab dem vierten ging es dann so los, wie du sagst, dass es alles so aus einem Guss war und sich durchzieht jetzt bis zum Ende. Was, glaube ich, auch der Reihe sehr gut getan hat.
Ich würde sagen, das hat die Reihe, ich sage es nicht gerettet, aber es hat dem nochmal ein solches Leben eingehaucht, dass es auch über die Jahre, und wir sind jetzt ja bei 2025, quasi verschiedenste Modeerscheinungen Durchgängigkeit geschafft hat und gerettet hat.
Ja.
Ich wollte den Satz irgendwie anders formulieren, aber am Ende kam irgendwie
das raus,
ja. Möchtest du jetzt noch abschließend ein Fazit zu dem Thema? Also abgesehen davon, jeder Tom Cruise beziehungsweise Mission Impossible Tom Cruise Fan soll den sehen, auf jeden Fall angucken.
Definitiv. Klar. Also ich sage es so, also wenn du Fan von Mission Impossible bist, dann ist es quasi ein Zwangsprogramm, ein Pflichtprogramm, dir den letzten Teil auch anzugucken. Definitiv. Wenn du auf gute Action stehst, musst du den auch angucken. Wenn du nur ein bisschen was für gute Actionfilme übrig hast, musst du den dir auch angucken. Also ich kenne aktuell jetzt kein Argument, was dagegen sprechen würde, sich den Film nicht anzugucken. Klar, wenn du kein Tom Cruise-Fan bist, dann kannst du es auch lassen. Aber wie gesagt, immer was der Mann privat macht, ist mir eigentlich relativ Bums, weil davon kann ich dann mir auch nicht so viel kaufen. Und außerdem sind seine Filme eigentlich, finde ich eigentlich ausnahmslos recht gut. Und deswegen muss ich sagen, so von der Eingrenzung her finde ich ihn schon Platz 2 oder 3 würde ich ihn schon einsetzen, weil das einfach ein guter Abschluss ist erstens, weil ich finde immer noch Platz 1 ist immer noch der erste Teil, weil der halt einfach der ist einfach gut gemacht, weißt du, der ist halt einfach so der allererste Teil, der Fazit mit der im Terminalraum mit der Knockliste und so ist halt einfach super, aber ich würde ihn dann schon relativ hoch ansetzen, muss ich gestehen. Also ich kann ihn auf jeden Fall ausnahmslos empfehlen, den Teil anzuschauen. Definitiv.
Ja, das stimmt. Ja, also es ist ein gelungener Film. Wie gesagt, die Story hapert an der einen oder anderen Stelle. Also ich finde auch diesen Gabriel, was für eine Flachpfeife, der sich so lange gegen diese also professionelle Killer-Mentalität durchsetzt. Und für mich ist das halt einfach ein Schluppi, sorry. Dass der überhaupt geradeaus durch die Tür gehen kann, wundert mich. Also da war, finde ich, an einer anderen Stelle ein bisschen Lazy Riding, würde ich jetzt mal frech behaupten. Der hat quasi immer irgendeine Bombe im Ärmel, mit der er irgendwie Druck erzeugen kann, aber eigentlich ist es der letzte Schluck Wasser in der Kurve. Keine Ahnung, also da haben sie sich vielleicht nicht ganz so viel Mühe gegeben, aber dafür mehr Mühe bei den Action-Stunts, da kann ich dann drüber hinwegsehen. Aber wenn das also manch anderer Film würde einen viel stärkeren Gegenspieler auf jeden Fall auf die Platte bringen. Letztendlich ist Tom Cruises Gegenspieler oder Ethan Hunts Gegenspieler ja immer auch ein bisschen die Zeit gewesen.
Mhm.
Aber das zieht sich ja bei Mission Impossible ja auch so durch, dass es immer der Faktor Zeit ist.
Ja.
Deswegen Gabriel, hätte man auch anders lösen können.
Ja, ich denke, Gabriel ist eher halt der Handlanger, wie du ja schon mal erwähnt hast, anstatt ein richtiger, der richtige Gegner ist die Zeit und die Entität an sich.
Ja, also in diesen zwei Teilen auf jeden Fall, ja.
Mhm.
So ein Spacko, ey. So ein Spacko.
Gut.
Du brauchst immer ein Spacko.
Ja, aber das ist der größte Spacko, ey. Und, also, ich weiß gar nicht, ich habe schon lange keinen Film mehr gesehen, wo mich der Gegner, also der Antagonist, so abnervt mit seiner Dummheit. Der ist ja gar nichts. Ich meine, die Entität gibt ja alles vor. Der tut ja so, als ob er die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte. Ein Scheiß. Dem wird ja alles eingesagt. So. Mein Take zu der Story.
Wie findet das Henning noch?
Den achten Teil.
Wie findest du ihn?
Jetzt allgemein oder in der Reihe?
Allgemein und in der Reihe.
Ja, ist ein guter Abschluss von der Serie, von der Reihe. Guter Film, hat mich unterhalten. Hat nicht die Erwartungen enttäuscht. Ja. Wenn man jetzt bewerten soll auf einer Skala von 1 bis 10, würde ich ihm wahrscheinlich eine stabile 7 geben.
Mhm.
Weil storytechnisch halt wirklich ist dünner, sie lebt halt wirklich nur von der Action. Aber das ist genau, du kriegst genau das, was du erwartest. Das wird erfüllt, so zu jedem Zeitpunkt. Und ja, fand gut. Bin nicht enttäuscht. Würde ich mir wieder angucken.
Kommen wir gerne wieder. 4 von 5 Punkten.
Top eBayer. Ja, also klar kannst du immer noch sagen, Realismus, was wir schon hatten, außen vor, wenn du jetzt mal die schlechten Punkte rausholen willst. Und klar, Story. Dafür gehe ich nicht in Mission Impossible, um mir eine tiefgründige Story anzugucken. Und
guckst den Marvel-Film an. Wow.
Dass es am Ende gut ausgeht, ist ja auch allen klar. Wie du auch sagst, eigentlich hätte ich noch, klingt es mir ein bisschen dumm, aber wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, wenn jetzt Benji vielleicht auch noch gestorben wäre, um dem Ganzen noch so ein bisschen mehr diesen, du brauchst immer einen Hauptcharakter, der stirbt, oder einen Main-Charakter, der stirbt, abgesehen von Luther, aber der hat ja sowieso keine tragende Rolle gehabt, aber nur eine kurze Rolle in diesem Film. Über die Reihe gesehen ist er ja immer dabei. Aber es hätte dem Film jetzt auch nicht schlecht getan, um dem Ganzen noch so ein bisschen mehr Würze zu geben oder ein bisschen mehr noch den Hass zu schüren, das noch mehr zu schaffen.
Ja.
Ja, also das ist bei Filmen immer ein Problem, wenn du keinen Charakter, also keinen Hauptcharakter hast, der stirbt.
Ja, wie gesagt, das wäre entweder all in und
ja.
Es ist wirklich hier, da, das ist der letzte Film, da bringen wir alles, was geht.
Mhm.
Aber ist auch so, wie gesagt, es ist so, wie er jetzt dann ist, würde ich ihn eigentlich lassen. Ich würde auch jetzt, also aus meiner Sicht gesehen, bräuchte ich jetzt keinen neunten Teil.
Ja. Nee, auf gar keinen Fall.
Also gerade nicht unbedingt.
Soll Tom lieber im Weltall irgendwelche Aliens jagen?
Woher könnte er auch einfach Edge of Tomorrow 2 drehen, das wäre auch
oder so. Ja, Action wäre drin. Definitiv.
Ja, drin, ja.
So.
Wie möchtest du den Review denn, den Rückblick denn gestalten? Ich meine, wir haben ja in den vorherigen Podcasts schon ein, zwei Worte über die Einzelfilme fallen lassen. Das heißt, vermutlich werden wir jetzt ja keinen Deep Dive in die Story-Bildung
machen.
Nein,
das würde ich nicht machen. Das ist ja auch ein bisschen zu viel. Ich würde jetzt halt einfach mal so nochmal, da ja Henning jetzt auch nochmal alle Teile auch nochmal gesehen hat. Ich habe jetzt mäßig alle Teile nochmal angeschaut, aber ich habe es noch relativ so weit gut im Kopf. Beim zweiten hapert es immer so, weil das ist, wie wir jetzt schon sicher festgestellt
aber
haben, nicht unser Lieblingsteil.
Zu dem zweiten, den habe ich ja jetzt erst gesehen. Mhm. Ja, und ich habe dir ja schon ein kleines Feedback gegeben, wie ich es empfunden habe. Und natürlich ist es aus meiner Sicht immer noch der schlechteste Film der Reihe, weil er so gar nicht reinpasst. Ja, der Film hat aber ein paar Dinge, die geschuldet sind, die vielleicht unglücklich sind für ihn als Film. Ja, zum einen ist es quasi der Regisseur, der es produziert hat. Er hat es halt auf seine Art gemacht, wie er Filme macht, die aber für die, also die haben mich irgendwann genervt, immer dieses jede zweite Szene in Zeitlupe und immer ein Zoom in die Fresse rein und immer dieses Blitz hin und her quasi, Zoom auf den einen, Zoom auf den anderen.
Das ist halt,
Zeitlupe.
Das ist
ja,
das war mein Gekauber, da hat man eingekauft.
Third-Person-Shoot von einer Szene aus drei verschiedenen Blickwinkeln und die Szene, also und das war zum Ende, wurde es immer, immer schlimmer, wo ich gesagt habe, boah, jetzt, ich schlag gleich den Fernseher, das ist so nervig gewesen. Aber ich habe gedacht, wann ist der Film rausgekommen? Anfang 2000er, glaube ich, gell?
Nee, 2000.
Ja, genau. Und das merkst du diesem Film halt an. Das ist so ein klassischer 2000er-Film, finde ich so. Auch von der Optik, von den Leuten, wie sie aussehen. Weißt du, Tom Cruise mit diesen ekelhaft langen Haaren?
Aber witzigerweise hattest du im letzten Teil ja auch, also jetzt
ja,
nicht genau die gleiche Frisur.
Aber schon, also schon, in dem Film ist es halt so dumm, ja. Und wenn du jetzt mal darüber hinweg siehst, über die Machart des Filmes, ja, über das Technische, wie der Film produziert wurde, ja, wenn du jetzt quasi nur mal auf die Story und auf die Action, die passiert drinne eingehst, ja, ist auch die Story ziemlich kacke, weil es eher eine persönliche Fehde zwischen ihm und einem Ex-Agenten von
ja,
ihm ist,
genau.
Ja, und es hat nichts mit irgendeiner Mission, wo er die Welt, also Teil der Welt oder irgendwas retten muss, sondern es ist nur eine persönliche Fehde, auch noch, wo eine Frau zwischen beiden steht, ja, die beide scharf finden und mit der sie was anfangen wollen.
Übrigens erinnert mich sehr, sehr stark an eine ganz schlechte Version von GoldenEye.
Ja,
zwei
ja,
Ex-Agenten,
ganz,
die eine Feder haben und eine
genau.
Frau steht dazwischen.
Ja, genau. Und beide wissen ja gefühlt voneinander, was quasi sind. Und es ist dann nur so quasi die Frau so als Ping-Pong-Ball zwischen den beiden hin und her gereicht wird. Ja, wenn du jetzt aber mal nur die Action, die dort generiert wird, anguckst, die ist gar nicht mal so kacke, ne? Weil da hat es nämlich für mich so angefangen mit diesen Action-Szenen, die so im Vordergrund stehen, ja? Es ist klar, diese Motorradszene da am Strand, wo sie hin und her fahren, ein Hubschrauber kommt drinne vor, aus dem geschossen wird, er springt aus einem Haus raus, wo er erst ein Loch reinspringt. Also die Action-Szenen, so wie wir sie jetzt in Vollendung in den nachfolgenden Filmen kennen, finde ich, haben da so in der Form diesen Anfang gefunden. Aus meiner Sicht, wenn du nur das siehst, ja.
Ja, würde ich
also
nicht sagen.
Also im ersten Teil gibt es die Action auch,
ja.
Aber nicht in der Form so. Da war es alle ein bisschen reduzierter, weil das halt zu der Zeit noch nicht so Teil des Genres waren, ja. Also allgemein waren Action-Szenen früher ein bisschen anders, als wie sie jetzt sind. Auch die Erzählstruktur von Filmen. Früher war alles ein bisschen langsamer erzählt, mit viel weniger Schnitten. Auch in viel weniger Zeit. Das ist ja das, was mich heutzutage aufregt. Es kriegt keiner mehr hin, Film in 90 bis 100 Minuten zu erzählen, sondern er braucht immer zweieinhalb Stunden. Und du hast halt diese etwas schnellere Erzählstruktur hat da angefangen. Und ab dem Teil 3 wurde das ja quasi zu dem Markenzeichen der Serie, dass sich diese auf diese Action-Szenen fokussiert haben. Und du hast immer eine Story, wo er quasi seinen Auftrag bekommt, macht das und das. Und du kriegst dein Team zusammen, mit dem du das erfüllen musst. wo ich das auch irgendwie ein bisschen komisch finde, dass viele von den Charakteren einfach so wahllos immer ausgetauscht wurden. Nur, dass Luther der Einzige ist, der quasi in jedem Film, glaube ich, vorkommt.
Nee, im ersten nicht.
Nein, in jedem Film.
In jedem. Ich glaube,
Luther wurde im ersten Film eingeführt.
Ja, Luther Stickle.
Ja, der wurde, das ist der Hacker, nachdem das Team zersprungen ist.
Ja, also Krieger und Luther. Wirklich, also er ist ja neben Tom Cruise der einzige Charakter, der in jedem Film auftaucht. Ja. Mhm. Und klar, Benji ist dann der zweite, den sie dann irgendwann eingeführt haben, der auch dann immer wieder auftaucht. Also ab dem vierten, glaube ich.
Sag ich dir gleich.
Im dritten war er noch nicht dabei, aber ich meine ab dem vierten.
Ab dem dritten.
Echt, war der im dritten auch schon? Krass, kann ich gar nicht dran erinnern. Okay. Mhm. Und was ich noch viel schlimmer fand in dem zweiten Teil, was mich auch genervt hat, klar, Mission Impossible definiert sich auch darum, dass es immer dieses Masken-Game gab, ja, mit was sie haben. Und das wird in diesem Film völlig überstrapaziert. Normalerweise kommt es einmal in einem Film vor, maximal
oder
zweimal.
Oder es funktioniert nicht.
Genau, oder es funktioniert nicht, genau. Das war ja auch der Running Gag, den sie lange durch, dass ihre Maskenproduktion hier funktioniert. Aber in dem Film wird es... Im
letzten Film keine Maske beginnt. Oder gibt es da eine Maske und ich habe es nicht mitbekommen?
Bitte was?
Im letzten Teil gibt es doch keine Maske.
Doch. Nee, das war im siebten Teil, gab es die Maskenszene, da ging ja dann das Maskenbild nicht und im letzten Teil gibt es keine Maske. Ja.
Aber wie gesagt, in dem zweiten Teil ist es halt das 5-6 Mal vorgefühlt und also auch selbst der Gegner macht es, ja? Das ist einfach richtig dumm. Du denkst so, Leute, ey, jetzt hör doch mal auf, ey.
Reicht's.
Also ich kann witzigerweise zu dem, was du jetzt gesagt hast, ich habe hier gerade so ein paar Hintergrundinformationen gegoogelt, die so vorhanden sind auf gewissen Seiten und witzigerweise, dass du sagst, dass die Handlung ja im Grunde gar keinen Sinn macht. Also es wurde wohl bestätigt, dass es für den Film gar keine Handlung gab, sondern dass Tom Cruise und sein Produzent, damals Paul Wagner, hatten sich einfach wahllos Action-Szenen ausgedacht, die sie cool fanden und darum wurde dann eine Handlung geschrieben.
Genau, aber genau so wirkt der Film halt.
Genau, richtig. Das wurde auch bestätigt. Es gibt eigentlich, sie hatten wahllos Action-Sequenzen im Kopf, die sie cool fanden. Und dann haben sie John Woo darum gebeten, einen Film daraus zu machen. Und zum Beispiel auch die Figur von hier...
Tandy Newton?
Genau, Tandy, die gab es gar nicht. Die gab es in der Ursprungsversion nicht. Man musste aber noch einen weiblichen Charakter einführen, weil sonst irgendwie...
Ein Love Interest,
weil sonst keinen Sinn macht.
Ist auch für die ganze Handlung völlig irrelevant.
Richtig,
eigentlich.
Genau. Der Film funktioniert auch ohne diese Figur, wurde aber nachträglich dann noch reingeschrieben. Ja. Und die witzige Variante war, die Ursprungsversion, die John Woo gedreht hat, war 3,5 Stunden lang.
Man musste noch mehr tauchen.
Ja, aber auch nur wahrscheinlich, weil 90 Minuten von Zeitlupe sind.
Das Problem ist, man hat ihm dann gesagt, dass der Film auf gar keinen Fall die Länge von 2 Stunden überschreiten darf. Und es mussten etliche Szenen rausgeschnitten und gekürzt werden.
Ja, Glück, ey.
Was natürlich dazu führte wahrscheinlich, dass halt auch viele Sachen so ein bisschen lose und so ein bisschen ohne, ja, sag mal, nicht so richtig zusammenpassen. Also deswegen hat der Film auch einfach so keinen richtigen Plot oder keine, es passt alles irgendwie nicht so richtig so ineinander zusammen, weil es gab einfach keine Idee für den Film.
Weil für mich beschreibt sich der Film, auch wenn ich ihn in die Reihe sehe, einfach Tom Cruise's Midlife Crisis. So, der war da so plus minus Ende 30, wahrscheinlich gerade mit der australischen Angetrauten frisch getrennt. Vermutlich. Ja.
Nicole Kidman.
Ja. Und dann zu sagen, ich setze mich mit meinem Produzenten hin und denke mir, okay, was kann ich Ende 30 mit dem meisten Testosteron in meinem Körper an Action-Szenen abfeuern? Und dann begann die Reise, wie du sie jetzt gerade auch beschrieben
hast. Ist ja auch so, der erste Teil ist ja ziemlich geil. Ne? Also es war so das erste Ding, was so quasi diese Art von Agenten-Action-Film
James Bond 2.0.
So, genau. Und dann hast du ja, glaube ich, eine relativ... wie lange ist die Pause zwischen ersten und zweiten Teil?
Nur 4 Jahre.
Ja, nicht
nur 4 Jahre.
Ja, weil,
aber
das Problem,
du siehst ja einen riesen Unterschied, wie der Film gemacht ist.
Das Problem ist nämlich der Absatz, weil Teil 2 ist nicht nur aus unserer Sicht, sondern auch auf Bewertungssicht der schlechteste Teil der Reihe. So, das ist so. Und dann war 6 Jahre lang Pause.
Zu Recht.
Zwischen Teil 2 und 3. Weil dann einfach... ganz schlecht bewertet. Teil 1 war halt von Brian De Palma und der macht ja eher so Spionagefilme. Der hat die Unbestechlichen zum Beispiel gemacht. Der hat Scarface gemacht. Das sind alles eher so Teile, wo da ist wenig, also nicht so viel Action. Also,
dann siehst du halt, also auch ein stärkerer Regisseur trifft auf einen Charakter, also Menschen, Tom Cruise, wo er eben vermutlich eher auch gesagt hat, das ist meine Story und du passt dich dem an. Damals war es ja noch, also da hatte er ja noch nicht den geistigen Blitz, das ist natürlich meine Serie, meine Reihe, ich sage, wo es lang geht, sondern da hat er vermutlich auch noch auf den einen oder anderen gehört, um daraus einen Spionagefilm eher, es ist ja eher ein spionagischer Film tatsächlich, der erste Teil als ein Actionfilm.
Das ist richtig, ja.
Genau. Und ab dem dritten hat es dann eher so angefangen, dass er sich noch mehr in diese Action-Richtung entwickelt hat. Wo
ich
du sagst,
den dritten halt auch nicht, weil der dritte, also wenn das in Ordnung ist, will man kurz springen, aber das habe ich ja auch schon in Folge 86 oder so gesagt, der dritte ist für mich halt auch sehr bruchstückartig. Also da fehlt mir auch so ein bisschen so der rote Faden. Er springt ja auch an der einen oder anderen Stelle mal in der Zeit. Und also ist für mich halt auch sehr, also wirkt halt auch sehr unrund. Man hat ein bisschen so, der, was im zweiten Teil, den John Woo natürlich rausgenommen, hat mehr so dieses J.J. Abrams, hat er es auch nicht sogar gemacht?
Ja, der war der Regisseur.
Okay, siehst du?
Da war J.J. Abrams auch relativ seine Höhephase.
Ja, mit nach Lost.
Ja, ja, und dann auch halt.
Mit dem ganzen Lensflare-Geschisse. Also, wenn man auch zum Beispiel den ersten Star Wars anguckt, wo die auf diese Bohrinsel, also wo sie diese, auf diesem Planet sind, wo diese Bohrding nach unten geht. Mit
auf Kamino.
Wo
die Kloner sind.
Weil du meinst jetzt dann aber
Star Wars gesagt?
Ja.
Ja.
Ich habe Star Trek gemeint, Entschuldigung.
Star Trek.
Hat auch J.J. Abrams gemacht.
Ja, das ist richtig, ja.
Und da ist ja auch genau diese Farbwahl, also diese Farbpalette.
Ja.
Also das kannst du eigentlich fast eins zu eins kopieren, aber das war halt zu dem Zeitpunkt, war das halt zumindest aus Sicht der vielleicht Leiter von Studios, der Hot Shit. Und dann hat man halt J.J. Abrams geholt. Und ich meine, der kann geiles Setting machen. Aber bei der Story Lost merkt man halt, dass da ist dann manchmal an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so der Bogen geschlossen wird.
Das ist richtig, aber ich glaube, das mit Lost zu vergleichen ist schwierig, weil bei Lost hat man einfach angefangen, dann wurde Lost zu groß und dann
wurde es scheiße.
Dann wurde es scheiße, weil man nicht wusste, was man mit all diesen losen Fäden, die man mal angefangen hat, die sich am Anfang cool angehört haben, oder gibt es ein Rauchmonster.
Aber dann hätte es man einfach lassen sollen.
Ja.
Ans andere Podcast. Können wir vielleicht noch machen.
Genau.
Das, ja,
übrigens habe ich, Side Fact, vor kurzem wurde mir Lost auf Netflix vorgeschlagen. Und da dachte ich mir
auch oft.
Ich mache jetzt folgende Challenge. Ich gucke mir immer nur die erste und die letzte Folge der jeder Staffel an.
Die erste Folge der ersten Staffel und die letzte Folge.
Nein, die erste Folge jeder Staffel und die letzte Folge jeder Staffel. Und tatsächlich, wie du das machst, also ich habe es durchgezogen tatsächlich.
Ja, das sind,
du brauchst
14 Folgen, oder?
Das ist nicht viel, ja.
Weil du hast ja nur 7 Staffeln,
genau,
dann hast du 14 Folgen, ja.
Und tatsächlich, du brauchst Zwischenfolgen gar nicht gucken, weil es wird das begonnen,
meinst
du, es
quasi
und es
ähnlich,
wird immer direkt aufgelöst.
Es ist ähnlich wie bei Dragon Ball, du brauchst die ganzen Zwischenfolgen.
Genau.
Einfach.
Okay, danke, das war ein schöner Podcast, wir lassen es jetzt halt mal, wenn du keinen Bock hast. Verdammte Kacke.
Aber vielleicht könnte man diesen Ansatz auch nochmal wählen. Ich fand es sehr spannend. Aber ja, der dritte Teil... Ich würde sagen, das war so eine Findungsphase und dann hat zum Glück der richtige Regisseur, der richtige Regisseur, der auch gut zu Tom Cruise passt, ab dem vierten Teil übernommen und daraus begonnen, zumindest ein rundes Bild zu schaffen.
Ja, wobei, mag ich dir recht geben, allerdings hat der Regisseur nur einen einzigen Mission Impossible gemacht. Weil nach dem dritten Teil...
War der ein Produzent dann, oder?
J.J. Abrams war immer Produzent ab dem dritten Teil.
Nee, ich meine den Stevie McQuarrie.
Christopher McQuarrie. Ja. Christopher McQuarrie hat erst ab dem fünften Teil übernommen.
Echt? Den vierten hat er nicht produziert?
Nein, im vierten Teil hat Brad Bird übernommen.
Bird.
Genau.
Bird. Was hat Phantom. Der noch so gemacht?
Brad Bird.
Was hat Brad
Bird? Brad Bird hat zum Beispiel noch gemacht.
Okay, aber es wirkt zumindest aus einem Guss dann. Auf mich.
Ja, also der hat zum Beispiel. A World Beyond gemacht. Tomorrowland mit George Clooney zum Beispiel. Die Unglaublichen 2 hat er gemacht.
Ah, sehr guter Film.
Das war, was hat er noch gemacht? Eigentlich, Der Gigant aus dem All war er Regisseur. Okay. Auch die Unglaublichen. Er hat eher mehr so animierte Filme halt dann gemacht. Weniger, nach 2018 hat er zum Beispiel gar nichts mehr gemacht.
Weil er genug Geld hatte.
Okay,
aber auf jeden Fall wirkte also auf mich, dass ab dem vierten bis zum letzten Teil das auf jeden Fall ein runderes Bild gab, wobei der dritte sich halt nicht gefunden hat.
Da haben sie genau ihren Ding halt gefunden, was sie machen wollen. So dieses geile Action-Szenen, also diese auch übertrieben geilen Action-Szenen, und die stehen im Vordergrund, so die tragen den Film. Und das passierte ab dem Teil dann halt so, wo du sagst, da haben sie wahrscheinlich auch die technischen Möglichkeiten gehabt und auch die Größe, das zu machen und zu sagen, wir können das produzieren, die Leute wollen das haben.
Das Ding ist, der dritte Teil wurde ja nochmal deutlich, vielleicht auch, also schwierig jetzt mit der Reihe zu verbinden, aber im Gegensatz zum zweiten Teil wurde der dritte vielleicht noch ein bisschen geerdeter, du hast halt wieder eine richtige Story gehabt, du hast eine Handlung gehabt.
Echt? Wann war die Story?
bei
Story war die seine, und plötzlich muss er irgendwie sich selber töten, um wiederbelebt zu
werden. Ja, das Ding ist, seine Frau wird halt entführt.
Die arme Frau.
Also er heiratet, also er hat eine Frau,
genau,
die er heiratet,
die
und die wird dann
Dingskriechens.
Genau, Michelle Monaghan.
Genau, und am Anfang tut er ja quasi den Typen, der, das ist ja ein Waffenhändler, glaube ich, der den,
Philipp Seymour Hoffman damals.
Genau, ja. Und den entführt er ja und tut ihn aus dem Flugzeug heben. Ja. Und dann beginnt die persönliche Fehde zwischen den beiden.
Again.
Ja, und der sagt dann, Jan, glaub, also ich habe deine Frau entführt, hol mir das und das, damit du deine Frau wieder kriegst.
Genau, die ist aber deutlich besser geschrieben als der zweite
das
Teil.
Also das
und das
ist,
macht dann wieder Sinn. Dann hat es natürlich leider nochmal 5 Jahre gedauert, bis dann der dritte Teil rausgekommen ist, Phantom Protocol.
4.
Oh, der vierte Teil, richtig, ja. Wo sie dann der rausgekommen ist. Der auch kommerziell gesehen erstaunlicherweise mit der erfolgreichste der Reihe ist. Der hat 145 Millionen gekostet, hat aber 700 Millionen eingespielt. Weil der von sich aus gesehen gut geschrieben, gute Action. Dann haben sie auch ein bisschen die witzigen Sachen auch eingeführt, muss man auch sagen. Da kam dann Simon Pegg dazu. Dann wird es von per se schon mal ein bisschen witziger. Ja. Dann ist Jeremy Renner ist zum Beispiel dabei. Dann die Sache, dann ging es auch los mit diesen aberwitzige Stunts. Ich kletter den Burj Khalifa hoch.
Handschuh, der nicht geht.
Ja.
And then I fired this. Aber vielleicht ist es auch das, ich finde es auch schade, dass wieder der ein oder andere Sidekick verloren gegangen ist mit Jeremy Renner später.
Ja, das hat aber wo andere Gründe gehabt dann, weil das hatte Jeremy Renner letztens erst in einem Podcast erzählt, dass er sich aus privaten Gründen dann da eher dann zurückgezogen hat, weil dann mehr für seine Familie da sein wollte und das dann nicht mehr mit den Zeitplänen und den Reisesachen, weil klar, die reisen natürlich dann schon sehr viel, weil sie oft an Originalschauplätzen drehen und es hat sich dann irgendwie nicht mehr so ausgegangen und dann ist er aus der Reihe irgendwie dann halt so ausgestiegen oder so.
Aber wenn man vielleicht jetzt nochmal auf die Jahreszahl kommen, wann der Film rausgekommen ist und Simon Pegg, der ja davor auch mit der, wer ist das, Vanille-Eis-Reihe, die für Hot Fuzz und Co.
Ja.
Die er gemacht
Cornetto-Reihe.
Hat. Cornetto-Reihe. Mhm. Wer weiß, wie viel auch ein Simon Pegg zumindest, ich sage jetzt mal, positiv auf Drehbuch und Idee gewirkt hat, das weiß ich nicht. Findest du ja da eine Trivia? Weil das wirkte ja so, als ob jemand mal mit frischem Wind an der einen oder anderen Stelle gesagt hat, hey, kommt, das ist mein Humor. Und ich meine, der war ja auch in Star Trek mit dabei, Simon Pegg.
Ja.
Vielleicht gab es da ja auch irgendwie eine Verbindung und dann hat er vielleicht im Drehbuch auch die eine oder andere Sache gesagt, hey, was haltet ihr denn von der Idee, das so und so zu machen? Um Tom Cruise da vielleicht auch mal da ein bisschen positiv zu beeinflussen oder den Regisseur, den Birdie Bird. Aber es wirkte so, als ob Simon Pegg dann nicht nur als Rolle positiv quasi aufsteigt, sondern dass er da auch das, was wir auch mögen an seinen Filmen oder die Filme, die er damals auch wurde, dass das auch so ein bisschen mit reingeschwappt ist.
Ja, also er wird als Drehbuchautor nicht genannt.
Okay.
Das ist nicht drin, aber ich sag dir halt, allein die Rolle von Simon Pegg ist halt einfach dafür ausgelegt, dass er einfach ein paar spritzige, witzige Sachen dann.
Ja, so ein bisschen als Chaot wirkt in den ganzen Dingen.
Genau, richtig. Genau. Und da fand ich, ab da hat die Reihe dann nochmal richtig schön Fahrt aufgenommen dann. Aus meiner Sicht gesehen. Und dann hat es auch gar nicht mehr so lange gedauert, dass man Mission Impossible 4, Phantom Protocol, wir dann zu Mission Impossible 5, Rogue Nation gekommen sind. Und ab da hat dann Christopher McCrary die Reihe quasi übernommen.
Ah, ich sehe gerade, die beiden Drehbuchmenschen von Phantom Protocol haben beide Alias, die Agentin, die Drehbücher gemacht.
Ja gut, wahrscheinlich.
Ja, deswegen dieses Spy-artige.
Ja,
ist
aber
dann
das hat ja auch J.J. Abrams, hat es ja auch produziert, gell?
Ja, siehst du, dann schließt sich ja der Kreis. Das
also
ist ja klar.
Alias hat er ja auch gemacht.
Dann ist klar, warum das so geworden ist, wie es ist.
Ja. Und dann hat man ja dann, was ich persönlich ein bisschen schade fand, ist so zum Beispiel jetzt in der Nachbetrachtung, bei Rogue Nation hatte man ja dann zum ersten Mal Ilsa eingeführt. Und da fand ich es schade, dass Ilsa wirklich im siebten Teil stirbt und sie dann so kurz auf die letzten Meter dann einen neuen Love Interest mit Grace dann so eingeführt hat.
Aber dadurch, dass sie ja sowieso gefühlt in jedem Film anderen Love Interest hatten, war es erstaunlich, dass sie einen hatten, der über zwei Filme geht.
Ja, deswegen ich fand es halt schade.
Und die sich ja, finde ich, relativ ähnlich auch waren.
Aber das Ding fand ich...
Ich fand es jetzt gar nicht schlimm, dass...
dass Ilsa nicht mehr da ist. Ich fand halt, dass Ilsa war das einzige Love Interest, die dann auch wirklich halt mit Tom Cruise mithalten konnte.
Ja, weil sie halt auch Agentin
ja,
ist.
Ja, richtig.
Ja, und alle anderen, die letzte war ja nur eine Trickbetrügerin.
Ja.
Vorher waren es halt auch nur normale MitarbeiterInnen. aber ja, ich weiß schon, was du meinst, weil sie ja auch immer so ein bisschen gegengespielt hat und immer auch unerwartete
genauso
Sachen gemacht hat.
Genauso ein taffer Motherfucker wie Tom.
Ja, genau, richtig. Ja. Das macht dann halt irgendwie, hat dann...
Ja, guck mal, J.J. Adams fragte für Mission Impossible Ghost Protocol die zwei Jungs an.
Ja, hier. Guck mal. Ja, das ist.
Dann ist klar, dann schließt sich der Kreis. Ist ja alles ist eine Suppe da in Los Angeles.
Genau. So, und dann haben wir noch klar, dann kommt Mission Impossible Fallout mit Henry Cavill und der Atombombe und so weiter, was auch. Ja, also gerade die Schauwerte machen es ja dann dementsprechend halt aus, muss ich sagen. Ja. Was ist denn jetzt euer Lieblingsteil? Wo geht ihr denn
also,
steil, hä?
Also da ich die alle jetzt schon länger nicht mehr gesehen habe, sage ich jetzt mal aus meiner Erinnerung heraus und von dem, wie ich mich wohlgefühlt habe, ist glaube ich der fünfte Teil, wo Henry
Cavill
mitspielt.
Das wäre der sechste.
Der sechste Teil, weil mit dem Halo-Jump und dann in dem Klo diese Schlägerei. Also
legendär.
Die auch schon geil.
Also,
legendär.
Weil ich habe dann im Nachhinein noch ein paar Sachen mir
wenn
noch angeguckt.
Wenn Cavill seine Arme auflädt.
Ja,
zack, zack.
Ja, das hat er ja immer mit, das hat er nur gemacht, um quasi fit zu sein. Und am Ende fand ich das so geil, dass sie es ja mit reingeschnitten haben. da fand ich dann, das ist die Story jetzt vielleicht auch nicht die geilste, aber so vom reinen Wohlfühlfaktor habe ich den noch am öftesten, wenn auch mal im Fernsehen lief oder sonst irgendwo, angeschaut. Weil ich finde, Henry gibt dem auch einen guten Gegenspieler-Vibe dann später, wenn sie auch dann ja mit dem Helikopter unterwegs sind und er dann auf ihn schießt und so. Das ist ja auch alles echt gedreht, das ist nichts ge-CGI-eid. deswegen fand ich, oder wo sie dann kämpfen im Helikopter an der Wand und dann runterhängen. Also den würde ich persönlich von meiner Wohlfühlliste auf die 1 packen und tatsächlich dann die jeweils folgenden Filme 7, 8, 5, 4 in einer Reihe quasi folgend aufreihen lassen. Also den ersten Teil, ganz ehrlich, vielleicht feiere ich den auch einfach nicht, weil ich den zu dem Zeitpunkt, also ich habe ihn erst geguckt, wo das dann schon Popkultur war und eigentlich der zweite Teil dann rausgekommen ist. Ich habe da jetzt nicht so eine emotionale Verbindung. Ich finde, das ist ein okayer Film. Ist halt von Mitte der 90er mit einer
96.
Mit einem 4MB-K-Modem und keine Ahnung, wie das Internet aussieht und Messiah und den kann man schon gucken und der hat absolut seine
Berechtigung
zu existieren, aber die neuen Filme holen mich halt eher ab.
Mhm.
Ja.
Okay.
Und der zweite Teil ist noch nicht mal auf der Liste.
Okay.
Wobei ich damals im Kino war, mit meinem Papa sogar.
Ich glaube, ich war auch im Kino. Ja. Wie sieht es denn bei Henning aus? Jetzt, nachdem er die Retrospektive hat und den zweiten Teil auf Platz 1 setzt.
Ja, wenn ich die Liste von hinten angucken will. Ja, also bei mir ist, welchen ich am besten finde oder am liebsten gucken würde.
Was ist dein Number One von 8 Teilen?
Ich finde immer noch, aber das liegt auch so, weil ich eher die Filme eher mag, finde ich den ersten Teil immer noch am besten, weil ich finde einfach, also im Gegensatz zu Fabi, finde ich diese Erzählstruktur älterer Filme sehr viel angenehmer, was ich ja vorher schon hatte. Alles ein bisschen langsamer erzählt, nicht so hektisch. Die Action ist zwar da, aber nicht so bombastisch. Klar sind die neueren Filme, die passen halt in die heutige Zeit, weil das merkst du in jedem Film, ist es einfach so, die sind völlig so, wie die ganzen TikTok- und Instagram-Kultur halt ist, kurzweilig, ja. Hektisch geschnitten, kurze Szenen, viel Tamtam und viel Bum-Bum, ja, und da passt dieser Film, ist klar, du kannst es nicht vergleichen mit einem Film von 95, mit einem Film von 25, ja, da liegen Welten dazwischen, ja, und deswegen ist es, finde ich, irgendwann schwierig zu ranken, zu sagen, welcher ist denn da jetzt wirklich der Beste, ja, also, weil die zu völlig anderen Zeitpunkten sind. Die letzten Filme, sage ich, ab dem 5. kann ich miteinander gut vergleichen, weil sie ja sehr ähnlich sind. Aber aus meiner Sicht, ich finde immer noch den ersten am besten, weil er irgendwie so Ja, scheint, für mich ist es ein Klassiker. Also Klassiker der Reihe.
We call it a Klassiker.
We call it a Klassiker. Ja, aber wenn man es jetzt mal differenziert davon sieht, dass du Teil 1, 2 und 3 vielleicht nicht zu den letzten hinzuziehst, sondern es so in zwei verschiedene Phasen in einem guten MCU packst, ja, würde ich halt sagen, der erste steht für mich halt so vielleicht ein bisschen außen vor und danach ist es, finde ich, relativ schwierig zu sagen, welches wirklich der beste sind, weil die alle irgendwie auf einem geilen Niveau sind. Also ich könnte gar nicht genau sagen, welchen ich davon dann am besten finde. Dafür müsste ich sie mir wahrscheinlich nochmal alle unter dem Aspekt angucken. Also ich kann mir die alle immer gut angucken.
Ja, aber dann ist es auch eine andere.
Ja, also ich finde, jeden von dem ist ein, für sich ein guter Film. Zwei ist jetzt, das, den betrachten wir ja gar nicht mehr in unserer Ansicht, aber weil die, wie gesagt, ich könnte das gar nicht so unterscheiden, weil die alle geil sind, so von ihrer Action her, wenn du jetzt dich darauf beziehst. Handlung, auch das, ja, extra Thema, aber die Filme enttäuschen dich halt einfach nicht, wenn du sie guckst. Auch die kann ich auch immer wieder angucken. Und denkst du jedes Mal, boah, krass, ist das krank, was der da macht, der Typ. Also das ist ähnlich wie so James-Bond-Filme, finde ich, ne? Also auch die kann ich immer wieder angucken, abgesehen von ein paar. Auch der hat, da gibt es so einen Ausreißer, genauso wie Mission Impossible 2.
Was? Quantum Trost.
Auch der, boah, ist der ziemlich kacke. So, nee, aber es gibt ja auch einen Film in der James-Bond-Reihe, der nicht von MGM produziert ist, glaube ich.
Ja, wo sie so Sean Connery nochmal zurückgeholt.
Genau, wo sie dann...
Feuerball.
Das heißt der Feuerball, aber der genau, das ist genau, der hat genau die gleiche Handlung wie ein Originalfilm.
Das ist ein Remake einfach.
Ja, aber ja, das ist eigentlich kein offizieller James Bond Film, ja, der in die Reihe passt, sondern der ist auch so ein bisschen, und das merkst du im Film auch an, der ist so kacke. Ja, das ist so, da wo er dann quasi dieses komische Computerspiel macht mit diesen Griffen, da wo die sich gegenseitig abschießen, wo auch, da spielt Michelle Pfeiffer, glaube ich, mit.
Ja, der Herr Brandau ist doch der Gegenspieler. Maria Walter Brandau,
ja,
wie der heißt.
Und das ist auch so ein Film, der überhaupt nicht so in die Reihe passt. Der ist auch völlig dumm. Und genauso ist es halt auch mit Teil 2.
Ja.
Ja, also wie gesagt, ich kann dann kein, also nach dem ersten Teil, der für mich so über allem steht, kann ich danach kein Ranking machen. Die sind für mich alle gut.
Guckbar. Okay. So, Thomas hat natürlich eine Liste wahrscheinlich, die jetzt auf den Tisch legt mit Pros und Kontras.
Sagt niemals nie, ist Remake von Feuerball. Irgendwie
genau,
so.
Ja.
Mhm. Ja. Ja. Nur so, by the way. Ja.
Mehr dazu im James Bond Podcast.
Genau.
Ganz crazy. Ich bin ja schon relativ nah. Bei Henning muss ich sagen, ich finde halt den ersten Teil finde ich natürlich einfach super, weil der gut gemacht ist und weil einfach die Spannung an sich gesehen gut ist. Weißt du, da ist noch die größte Actionsequenz, ist klar die Tunnelsache mit dem Helikopter. Außerdem muss ich auch sagen, das ist halt jetzt mittlerweile auch schon sehr selten geworden. Da treffen wir noch einen guten Jean Reno. Das wurde dann zunehmend irgendwann natürlich im Laufe der Zeit schlechter. Also das ist leider so. Die Szene im Terminalraum ist einfach genauso spannend.
Genau, was einem da auch so einfällt, auch das ist schon eine Szene, wo keine Musik im Hintergrund ist. Die Szene ist komplett ruhig, du hörst nur quasi das Seil.
Ja, das Kratzen.
Und immer wieder von Luther, wie er reinredet, so sagt, genau, laut, leise, er kommt wieder, er kommt rück. Aber die Szene in dem Raum ist komplett still, da ist nichts.
Ähnlich wie im U-Boot.
Ja, stimmt.
Das ist sehr komplementär, was er machen muss. Er spielt auch gegen die Zeit, weil jede Minute kann William Dunlow wieder reinkommen. Da ist es so, das U-Boot stürzt irgendwann ab, es dreht sich runter, der Luftanzug geht vorbei sozusagen. Deswegen, also das finde ich halt ganz spannend. Danach würde ich eigentlich dann, wie gesagt, jetzt noch die beiden neuen Teile sehen oder halt dann schon Ghost Protocol oder Phantom Protocol bei uns. Ich weiß gar nicht, warum die unterschiedliche Namen haben. In Amerika heißt er Ghost, bei uns heißt er Phantom. Macht aus meiner Sicht keinen Sinn, aber bitte. Weil da einfach so, da wurde halt so schon ein bisschen mehr so der Witz eingeführt und auch da ging es los mit den krassen Stunts. Und das fand ich halt einfach geil. Außerdem, die Sache im Kreml ist zum Beispiel auch unglaublich gut gemacht. Mhm. Einfach. Egal, ob das jetzt die Szene ist, wo sie die beiden Wachen mit ihrem Spiegel Lichtsensor zum Beispiel trennen. Stimmt. Oder der ganze Kreml in die Luft
schon,
fliegt.
Da schon wieder diese Comedy-Einlage.
Ja.
Dass er quasi mit dem Gesicht vor die Kamera geht.
Ja.
Und dann wie so einem Froschfilter das ganze Bild mit seinem Gesicht voll ist.
Ja, deswegen, also das ist schon, da fing ich schon eigentlich an, wo ich sage, den fand ich schon ganz geil. Der ist auch gut gemacht, der ist auch so ein bisschen geheimnisvoll, weil das schon so anfängt, da hängt es ja im Gefängnis und so und dann stellt sich raus, der holt da jemanden raus und so weiter. Das ist einfach cool. Und deswegen, also wie gesagt, abgesehen vom zweiten, weil der ist einfach, ja, also es wird auch der, das ist auch immer der Teil, wenn der im Fernsehen kommt, an dem bleibe ich nicht hängen. Das kippe ich weiter.
Ja, da gucke ich mir lieber Schlagespaß mit Maria und Michael an.
Gibt es noch?
Bestimmt.
Hast du übrigens jetzt, du bist doch hier so ein Schlagerfreund.
Was? Seit wann?
Seit jetzt
schon immer.
Aha, das ist mir neu.
Hier, wir sind ja unter uns. Wir können es ja sagen. Ja, ja. Ja sagen. Mir kriegt ja keiner mit.
Aber du guckst doch immer so Sachen wie ZDF Fernsehgarten und immer wieder sonntags und so.
Das ist doch dein, das ist doch dein Genre. Das ist doch dein Leben.
Darauf referenzierst du doch immer.
Ich weiß nicht, ob du mit jemand anderem sprichst oder.
Was ich noch interessant finde, ich weiß noch gar nicht, wo er hinaus will.
Ja, ich wollte jetzt ja nur den random Side-Fact für dich droppen, den ich jetzt letztens irgendwo gelesen habe, dass Andrea Kiewel, die das ja moderiert, das zweite Mal in ihrem Leben bei dieser Sendung, die sie moderiert, ausgefallen ist und der tolle Florian Silbereisen einspringen musste.
Ich habe jetzt gehört, dass hier der Lambi das jetzt machen will.
Was?
Ja?
Der Stopp
RTL. Guck mal, ihr wisst mehr als
Hallo,
jemals
was ist mit deinem Gossip?
Ja,
aber das habe ich doch von dir.
Gell? Schon
du
lange nicht
du
mehr.
Schreibst, du bist morgen. Doch immer unser Klatsch-
nein,
und Ratsch-Typ.
Schon lange nicht mehr.
Morgens, wenn ich aufschicke,
ich gucke
mal
nicht
Updates
mehr Nachrichten.
Aus.
Ich gucke seit knapp.
Das hat doch mit Klatsch und Ratsch nichts zu tun.
Auch das nicht. Weder Klatsch noch Ratsch, keine Nachrichten, nichts.
Ich kann mich noch erinnern, wie wir mal in Köln an so einem Tisch saßen und du irgendwie einen Podcast
damals,
gemacht hast und du uns irgendwelche Trash-TV-Nah um die
ja.
Ohren geschmissen hast,
ja.
die alle auswendig kannst. Wer jetzt im Sommerhaus der Stars sich wieder ausgezogen hat oder sowas. Und was
ich
ist denn los mit dir?
Ich habe noch nie geguckt.
Na, da war es halt irgendwas anderes. Das gab es, glaube ich, damals noch
Germany's
gar nicht.
Next Topmodel.
Das
vielleicht
auch,
Jungle ja. Camp vielleicht. Aber auch das ist seit Jahren schon längst abstinent. Da seid ihr wahrscheinlich näher dran.
Im Leben nicht. Aber wenn ich durchseppe und wir bleiben beim Sommerhaus der Stars drin, dann muss ich
wo
erst
kommt
wieder...
Kommt das denn in welchem Sender?
RTL.
Ach, siehst du, wusste gut, ich schon mal.
RTL 2, oder?
Ja, jetzt kommt schon die... Jetzt weicht ihr voneinander ab.
Ich habe keine Ahnung, ich gucke das ja nicht, aber für mich ist es nicht das Sommerhaus der Stars, sondern Sommerhaus der... Wer bist du denn?
Ja, genau, weil das Problem ist nämlich, wir schalten hin und dann beginnt erstmal das Google-Spiel. Wer ist das? Keine Ahnung, wer ist das?
Und meistens ist das...
Ist das der Ochsenknecht?
Meistens steht dann dran sowas zu Reality-Star aus einem anderen RTL-2-Format.
Ah. Richtig, genau. War mal beim Bachelor.
Ja. 15. Platz beim Bachelor.
Okay, ja, Entschuldigung. Hat bei Berlin Tag und Nacht mitgespielt.
Ah, okay. Genau, war bei Ex on the Beach.
Ja.
Ihr kennt alle Sendungen, die ich noch nie gesehen.
Ja, das Problem ist, es ist genauso, wenn wir im Winter bei Thomas dann Dschungelcamp gucken und dann ist genau das Gleiche.
Was? Es tut das so, als trifft man sich einmal die Woche.
Du weißt schon, wie das
nein,
manchmal
weiß ich
ist,
nicht.
Dann hockst du hier und dann selbst du durch und es kommt nichts anderes.
Ja, ja.
Und dann guckst du es dir ein einziges Mal, bleibst dann da hängen und zu gucken, wer ist denn dabei und dann guckst du es durch und denkst so, what the fuck sind das für Leute?
Ja, und... Bleibst halt, dann isst man wieder einen Hoden,
ja.
Guckst halt zu.
Ah, okay.
Man kennt es ja. Ja. Wo fahren wir jetzt einfach, verdammte Kacke?
Ich weiß nicht, wir sind irgendwo bei
Andrea
Kiewel
bei dem Fazit.
Genau.
Fazit so. Ist, wir brauchen nicht noch einen Teil, es ist alles gut so.
Genau, zweiter Teil nicht gucken.
Ja.
Ja.
Das ist aber schon lang bekannt, das ist jetzt nichts Neues.
Das ist richtig, ja.
Das ist seit 25 Jahren bekannt. 24,5.
Nee, 25.
Ja,
kommt schon hin, ja.
Ja, Jubiläum.
Ja, das ist Jubiläum, ja.
Also
das
quasi die silberne Hochzeit
für den zweiten
für
Teil.
Für den zweiten Teil.
Hm. Da wäre lange deine Scheidung notwendig gewesen.
Ja.
Aber erst da ist es einfach
ja.
vorhanden. Genau. Nee, wie gesagt, das, was Henning gesagt hat, wir freuen uns, dass er da war. Wir brauchen jetzt aber keinen Action-Teil mehr. Wenn ein neuer Teil kommt, werden wir uns ihn trotzdem angucken.
Natürlich.
Definitiv. Aber es wäre jetzt auch okay, wenn es vorbei wäre.
Ja.
Und ich mich dann auf die große Mission Impossible Film Collection freue, die dann irgendwann kommen wird.
Oh, in der Blu-ray-Box oder im
Digital.
VHS.
Oder in VHS. Ja. Oder in VHS-Bändern, die sich nach Angucken selbst zerstören.
Selbst zerstören.
Oh, sehr
ja.
gut.
Auch schön, gell?
Ja.
Hätte doch was. Kommt einfach ein bisschen Rauch aus deinem VHS-Player.
Da brauche ich keine Special Box
für. Der raucht auch jetzt schon, gell?
Dann siehst du mal, Henning, wir haben deine Zeitvorgabe, die du fühlst,
eine
nämlich 90 Minuten.
Ah, die guten klassischen 90 Minuten.
Mit Schnitt und.
Dann wird es jetzt Zeit für den Abspann,
genau.
Der nochmal 10 Minuten geht.
Das würde ich auch sagen. Wir können es natürlich noch ein bisschen ziehen, weil der erste Mission Impossible hat 110 Minuten. Müssen wir aber nicht.
Okay. Wie gesagt, Fabi kann ja noch einen Abspann reinschneiden.
Bestimmt.
Mit den besten Szenen aus allen möglichen
Folgen.
Ja.
Okay.
Ja,
natürlich.
Genau. Schön, dass wir dann irgendwelche Copyright-Verletzungen
haben. Also, solange nicht länger als 3 Sekunden gehen oder sowas.
Wie TikTok-Videos.
Richtig, genau.
Okay.
Nee.
Ja, ich glaube, damit
wird's aber
haben
auch
wir
langsam
das...
richtig warm in der
ja.
Hose.
Ja, denke ich mir auch.
Aber wir können es abrappen, glaube ich.
Ich würde es abrappen. Ja. Wunderbar.
Yo, yo, yo.
Yo, 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 yo. Schön, dass ihr da wart. und uns zugehört hat bei unseren geistigen Ergüssen. Wir hoffen, wir konnten euch wieder mal ein bisschen erhellen und es geht damit froh und glücklich in die Sommertage rein. Es kann ja nur noch wärmer werden, ja, weil wir haben bald den heißesten Tag des Jahres.
Bestimmt. Heute ist es 32 Grad.
Heute, glaube ich, zum Beispiel.
Das ist also Pooltime.
Ja.
Ja, genau. Ja. Dann würde ich sagen, bleibt uns ja nur noch zu sagen, guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht. Bleibt gesund, werdet gesund, verhütet. Und in diesem Sinne, Fabi. Ja, danke, Henning.
Bitte.
Dosa, wunderbar. In diesem Sinn, reingehauen.
Weiter?
Das heißt, wieder schauen, reingehauen.
Also.
Mein Güte, ey.
Man muss auch mal was anderes sagen.
Du meinst, reingehauen, wieder schauen.
Von mir aus. Wir können ja nichts kopieren, wir müssen was anderes machen.
Dann sage ich einfach, bis später, Silien.
Okay. Tüdelü.